Heute zu Gast Schauspieler und Unternehmer Til Schweiger.
Ja, also ich habe ja Anfang der Nullerjahre habe ich ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe und habe dann irgendwie gedacht, so, das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der Familie, in der Firma bin ich ja als Schauspielstar. Eigentlich habe ich gesagt, musst du immer mitspielen.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Heute wieder unser Partner Clark, das deutsche InsurTech, also ein digitales Versicherungsunternehmen, habe ich letzte Woche schon von erzählt. Clark löst das Problem, dass man sehr viel Papierkram, sehr viel Unübersichtlichkeit in seinen ganzen Versicherungen hat, dass man möglicherweise auch gar nicht weiß, welche Versicherung man abschließen soll, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten ist. All das ändert Clark mit ihrer App. Da gibt es unter anderem auch einen Algorithmus, der euch dabei hilft, die jeweiligen Versicherungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis rauszufinden. Das Ganze ist für Endkunden kostenlos. Die Versicherungsgesellschaften zahlen eine Provision an Clark für eine erfolgreiche Vermittlung, wenn sie denn dann irgendwo abschließt. Also Clark mittlerweile sehr, sehr erfolgreich unterwegs und offensichtlich sehr zufriedene Kunden. 150.000 Stück gibt es schon nach 4 Jahren nach Gründung der Firma. Sehr viel Geld in die Firma reingeflossen. Und wer von euch es einfach mal ausprobieren möchte und außerdem Lust hat auf einen 30€ Amazon-Gutschein, den gibt es nämlich on top, wenn ihr die Clark-App installiert und den Gutscheincode OMR30 eingebt, einfach auf clark.de und das Versicherungsthema ganz neu kennenlernen mit Clark. Kurzer Rückblick, wie kam es zu dem Podcast? Ich war neugierig, Til Schweiger sicherlich einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler der letzten Jahrzehnte, möglicherweise sogar einer der erfolgreichsten deutschen Entertainment-Unternehmer der letzten Jahrzehnte. Und spätestens dann fängt er das Marketing an. Auch als Schauspieler ist ja schon Marketing. Wie tritt man auf als Person? Wie baut man eine eigene Marke auf? Aber wenn man dann die Filme auch noch groß machen muss und dafür verantwortlich ist, dass die Filme erfolgreich werden, dann ist es ja irgendwie ein unternehmerisches Projekt mit sehr, sehr viel Marketing. Und das wollte ich verstehen. Und dann gab es die Chance, ihn zu treffen, allerdings nicht in Hamburg, sondern in Mallorca, wo er eine Finke hat. Und dann war das dann Samstagmorgen, bin ich hier, weiß ich nicht, um 6:30 morgens losgefahren bei 15, 16 Grad und Nieselregen. Und dann war es auf Mallorca 37 Grad und Taxi zu seiner Finke. Und dann echt super bodenständig, authentisch, kurze WhatsApp, hey, ich bin da, alles klar, ich komme runter. Und dann waren wir da bei ihm auf seinem Anwesen. Und der kühlste Raum, um den Podcast aufzunehmen, war dann das Schlafzimmer. Dann saßen wir da im Schlafzimmer und haben uns echt unterhalten, wie man sich so vorstellt. Und er war wirklich, fand ich, offen, direkt, hat da eine ganz klare Meinung und ist einfach ehrlich. Und das hat mich total überzeugt, insgesamt so als Typ. Ich glaube, man darf sagen, dass er dann auch noch Besuch hatte von irgendwelchen Schulfreunden. Das wirkte alles wirklich authentisch und glaubwürdig. Und jemand, der ziemlich klar ist. Und das fand ich ziemlich beeindruckend. Und der Podcast, glaube ich, spiegelt das so ein bisschen wider. Das war ein insgesamt also eine der Mallorca-Reisen, die mir noch länger im Kopf bleiben werden, einfach weil sie besonders waren, weil sie mir Einblicke ermöglicht haben, die sonst vielleicht nicht möglich wären. Und weil man sich daran viel, viel klarer erinnern kann, bestimmt, wenn man mal eines Tages älter ist als an vieles andere. An der Stelle also vielen Dank, Till, für die Einladung und euch allen, dass ihr mir diese verrückten OMR-Erlebnisse möglich macht, durchs Zuhören quasi. Okay, genug der Vorrede, jetzt geht's los mit dem Podcast.
Was? Moin, Till.
Moin.
Erzähl mal, seit 30 Jahren ist eigentlich, bist du sozusagen am Start, ne?
Ja, also wenn man die Lindenstraße mitzählt, seit 89, ne, da war ich mit der Schauspielschule fertig und habe direkt da so eine kleine Wurzelrolle bekommen. Das war 89, das sind genau 30 Jahre, ja.
Und dann das große Ding war dann 91, Manta Manta, habe ich gesehen. Danach war dann irgendwie deine Welt eine andere.
Ja. Naja, erstmal noch nicht so. Also der Film war ein Riesenerfolg beim Publikum, aber in der Branche wurde er nicht wahrgenommen, ne? Und er wurde auch in der, sag ich mal, in der Kritik ziemlich getrasht, ne? Ich wurde auf der Straße erkannt, plötzlich über Nacht war ich berühmt. Und die Branche hat aber die haben den Film nicht gesehen. Und ich hatte auch keine Agenten, ne? Ich war alleine und deswegen klingelte danach auch das Telefon nicht bei mir. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht wird's der einzige Film, den ich je gemacht habe. Da habe ich immerhin mal mit Bernd Eichinger einen Kinofilm gemacht, ne? Und habe dann weiter Theater gespielt und hatte ja diese kleine Rolle noch bei der Lindenstraße und habe synchronisiert, ne? Und dann, ein Jahr später, rief der Claude Oliver Rudolph mich an.
Ein Schauspieler,
der Typ, ja. Der ist ein Schauspieler, aber der hat Regie gemacht und bot mir eine Rolle an als Boxer. Mit Heiner Lauterbach, der damals mein Lieblingsschauspieler war in Deutschland, als mein Manager. Und das war dann, und dann für den Film, der dann so gut wie gar nicht gesehen worden ist, das war ein Riesenflop, war auch ein ganz kleiner Verleih, nur ohne Werbung. Und da habe ich aber den Max-Ophüls-Preis für bekommen, als bester Nachwuchsdarsteller. Und plötzlich klingelte das Telefon. Also der Film, der nicht gesehen worden ist, der hat in der Branche mehr bedeutet durch den Preis als der Publikumserfolg.
Aber wollte ich gerade sagen, wie kann das sein, dass wenn so ein Film so krass abgeht, dass man nicht genau versucht zu verstehen, was waren jetzt die Zutaten, die dafür gesorgt haben, dass es so erfolgreich war? Da sollte man doch meinen, dass man alle Schauspieler prüft, okay, hat der jetzt den Erfolg mitbefördert oder der, aber so scheint es nicht zu sein.
Nee, also hast völlig recht, was du sagst, aber so ist es eben in Deutschland nicht, weil da gibt es schon, also sag ich mal, eine sehr große Arroganz oder vor allen Dingen auch eine Ablehnung von erfolgreichen Sachen. Ne? Also das hat sich ein bisschen geändert jetzt. Ne? Also jetzt sucht natürlich jeder nach dem Stoff für den Kinoerfolg. Damals gab es den deutschen Film eigentlich gar nicht so. Da gab es immer mal, ein paar Jahre gab es mal einen Film, der ein Publikum gefunden hat. So wie Männer zum Beispiel von Doris Dörry 85. Aber das waren Filme, die waren alleine auf weiter Flur.
Und so ein Manta-Manta-Film, hat der denn damals auch dann Geld gebracht für Bernd Eichinger?
Ja, also nicht für mich, aber für Bernd Eichinger und seine Firma hat er Geld gebracht. Ja.
Also das ist dann schon so, dass man da ein paar Millionen verdienen kann. Damals auch schon konnte.
Ja.
Und dann ging es bei dir weiter, also ein Jahr Pause und dann durch Zufall mehr oder weniger, so hört sich das jetzt an, ruft sich dann irgendwie ein anderer Schauspieler an und bringt dich mit in den nächsten Film.
Ja.
Und dann Preis gewonnen und dann ging es besser. Dann wurdest du noch mehr besetzt.
Dann ging es ab, ja. Dann ging es ab und dann kam ja direkt danach der bewegte Mann.
Okay. Ja. Aber das war ja auch, da warst du eigentlich, sag mal, nur Schauspieler und noch nicht für den gesamten Film verantwortlich. Also, oder hast du dich ja schon, war dir schon klar, ich bin jetzt für mehr verantwortlich als nur für meine Rolle?
Ich war da ja schon mit Manta Manta fing das an und der bewegte Mann hat das dann in Superstardom geturnt, ne? Und auf einmal war ich der größte Star in Deutschland. Und dann kam Männerpension von Detlef Book. Es war auch ein Riesenerfolg. Und bei beiden Filmen habe ich die Hauptrolle gespielt und hatte 1000 Ideen. Und habe dann bin zu den Regisseuren hin, also entweder Wortmann oder Book. Und habe gesagt, ey, was haltet ihr davon? Das ist doch viel lustiger, wenn wir es so machen. Und, nee, das ist mein Film. Ne? Halt du mal die Bälle flach. Ne? Und dann habe ich dann halt gemerkt, selbst wenn du der größte Star bist in Deutschland, du hast überhaupt kein Mitspracherecht. Ne? Und wenn du deine eigenen Geschichten erzählen willst, dann musst du selber hinter die Kamera gehen. Ne? Oder also die Seiten wechseln. Weil als Schauspieler, bei mir können Schauspieler sich sehr gerne, ich ermutige die sogar dazu, bei mir, also sich kreativ zu betätigen, Ideen reinzubringen. Nicht nur die Schauspieler, sondern auch die ganzen Teamleute. Ne? Also Kostüm, Maske, Ton, Kamera. Ne? Weil ich immer sage, 1000 Köpfe haben mehr Ideen als einer alleine. Ne? Und viele Regisseure haben aber Angst, dass sie damit ihre Autorität verlieren, wenn sie andere Ideen annehmen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Aber das war für mich der Grund, hinter die Kamera zu gehen.
Und wann war sozusagen dein erstes Mal, wo du komplett verantwortlich warst für den gesamten Film?
Knockin' on Heaven's Door.
Welches Jahr war das?
Das war 19. Gedreht haben wir in 96 und ins Kino kam er am 20. Februar 1997.
Und wäre das möglich gewesen, so einen Film finanziert zu bekommen und hinzubekommen, wenn du nicht schon vorher sozusagen der Star gewesen wärst, der bekannte Name gewesen wärst?
Höchstwahrscheinlich nicht.
Okay, weil um so einen Film hinzubekommen, braucht man irgendwie eine Förderung in Deutschland.
Du kannst einen Film auf verschiedene Weisen finanzieren. Du kannst ihn auch mit Private Equity finanzieren. Ne? Aber wir haben eben die Filmförderung und da ist es natürlich klasse, wenn du die Förderung, die du beantragst, bekommst. Ne? Weil dann ist es einfacher, den Film zu finanzieren.
Aber was verlangen die dafür? Ich meine, es ist ja so ein bisschen wie in der Startup-Branche. Du brauchst Investoren und dann manche kriegen das Geld und die haben die Kontakte oder die haben die gute Idee oder das Netzwerk oder die Kredibilität. Was ist so das Entscheidende?
Das kommt ganz drauf an. Es gibt die Filmförderung Berlin-Brandenburg. Das ist ein Intendantenmodell. Das gibt eine Frau, die Kirsten News, die entscheidet alleine. In den anderen Bundesländern hast du ein Gremium. Das sind meistens irgendwelche verkrachten Produzenten, die selber nicht so richtig erfolgreich waren. Und die entscheiden dann, wer bekommt Geld und wer nicht. Und das Kriterium ist, das ist sehr, wie sagt man, also das kann man so jetzt nicht sagen. Also weil es werden ja unheimlich viele Filme gefördert, die wo ich sage, wie kann man sowas fördern, weil das Drehbuch ist schon so kacke, dass wenn das Drehbuch schon so langweilig ist, kann daraus nie ein spannender Film werden. So, ne? Aber die müssen es halt für gut befinden.
Und dann ist es aber so, wenn man damit Gewinn macht, oder dann darf man das trotzdem behalten oder muss man es zurückbegeben?
Nee, das wird also wenn du das Geld versiegt oder der Film keinen kommerziellen Erfolg hat, dann ist das Geld futsch. Mhm. Und wenn du sehr erfolgreich bist und das Geld wird eingespielt, dann zahlst du es zurück an die Förderung.
Und alles, was darüber hinaus ist, darfst du dann behalten?
Nein, du darfst gar nichts behalten. Du darfst aber praktisch, das nennt man Referenzgeld. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, von Berlin 1 Million Euro bekommen habe und der Film macht jetzt ein paar Millionen Zuschauer und dann zahle ich, dann gibt es eine klassische Check-is-Back-Übergabe, dann gebe ich der Filmförderung die Millionen Euro zurück. Die darf ich aber, das ist das Referenzgeld, die darf ich aber beim nächsten Film praktisch so als Belohnung dafür, dass ich zurückgezahlt habe, darf ich die benutzen, um den Film zu produzieren, ohne sie neu zu beantragen. Ich kann also zusätzliches neues Geld beantragen und habe das praktisch, das ist eigentlich mein Geld, ohne dass es mein Geld ist.
Okay,
also ich kann mir davon nicht
zweckgebunden
irgendwie ein Lamborghini kaufen oder sowas. Ne?
Das klingt,
das ist eigentlich ein super Modell, weil wenn du die andere Wirtschaftsförderung anguckst, Braunkohle und so, da sind Milliarden, werden versenkt und es bringt gar nichts. Und das ist ein Modell, im Erfolgsfall zahlst du zurück und kannst dadurch wieder was Neues machen und schaffst damit viel Arbeit und
das ist eigentlich. Aber es klingt jetzt nicht so, als wenn man mit Filmen in Deutschland schnell wirtschaftlich, sagen wir mal, so einen Erfolg haben könnte, dass man irgendwie unabhängig ist oder sonst was. Sondern es klingt halt so, als wenn das schon sehr herausfordernd bleibt, irgendwie oder sehr, sagen wir mal, eine Leidenschaftsbranche vor allen Dingen ist.
Ja, also es ist generell nicht einfach. Wenn es so einfach wäre, hätten wir ja nur erfolgreiche Filme.
Also ja, offensichtlich.
Du musst Glück haben, dass du irgendwie den Zeitgeist triffst. Ne? Du musst Glück mit dem Wetter haben. Ne?
Wirklich?
Ja, klar.
Also wenn der Film rauskommt, dass es dann irgendwie...
Wenn der Film rauskommt und du hast irgendwie 30 Grad, geht keiner ins Kino in Deutschland. Dann kannst du den besten Film der Welt machen, der wird scheitern. Ja. Dann brauchst du auch das Glück, dass du nicht... das macht dann der Verleih schon, der guckt, was macht die Konkurrenz, was ist die Slate von Fox oder von Disney, was kommt da jetzt Großes raus? Und dann bist du halt schlau, wenn du vor Weihnachten... Ist eigentlich ein super Starttermin, weil da gehen viele Leute ins Kino, aber wenn du weißt, da kommt der neue Star Wars oder Avatar, dann gehst du da lieber weg von dem Termin, weil die nennt man Staubsaugerfilme und die saugen, das sind dann Filme, wo alle reingehen, weil sie dabei gewesen sein wollen, weil sie mitsprechen wollen. Und viele Menschen haben nicht genug Geld, um mehrfach ins Kino zu gehen, sagen die sich, okay, diesen Monat einmal ins Kino und dann gehen wir in Star Wars.
Ja. Und war dir das alles schon so klar, als du dann den ersten Film selber produziert hast, wie das alles funktioniert, diese ganzen Strategien, die du gerade so beschreibst, das war offensichtlich oder hattest du Leute, die das genauso erklärt haben? Oder?
Das waren schon die Leute vom Verleih, das war damals Buena Vista. Ne? Ich hatte unheimlich viel Mitspracherecht, bis zum Plakat hin. Ne? Den Film haben wir so gemacht, wie wir uns das vorgestellt haben.
Das nutzt du halt auch. Also du bist ja bekannt als jemand, der sehr, sagen wir mal, akribisch in allen Details...
Ja, also... Das war dann beim nächsten Film, der Eisbär, bei der Konstantin war das dann ganz anders. Die wollten einen überhaupt nicht mitreden lassen. Hm.
Ja. Und hat dann auch nicht so gut funktioniert?
Nein.
Was ist denn, wenn man jetzt einen Film erfolgreich machen will, die wichtigste Zutat, also die Story muss ganz gut sein, offensichtlich. Aber darüber hinaus, es gibt ja viele gute Geschichten. Was glaubst du, als Wetter und Glück, gibt es denn irgendwas, sagen wir mal, offensichtlich Schauspieler? Gibt es so in Deutschland, wo du sagst, okay, wenn du den da reinbekommst, den besetzen kannst, dann wird es auf jeden Fall ein Erfolg?
Nee. Da gibt's Untersuchungen drüber und der Schauspieler alleine, der Superstar, bringt dir nichts, wenn das Publikum ihn in dieser Rolle nicht sehen will. Der ist, wenn du den perfekten Film hast für diesen Schauspieler, der ein Star ist, dann ist es das perfekte Paket. Ne? Aber wenn du einen Tom Cruise nimmst und zu Stanley Kubrick in Eyes Wide Shut stellst, dann haben die Tom Cruise-Fans gesagt, ey, wir wollen ihn lieber sehen in Mission Impossible. Das ist uns hier ein bisschen zu abgedriftet. Ne? Und der Film war auch kein Erfolg, trotz Tom Cruise auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Wenn du mich jetzt in einen Film steckst, der, sage ich mal, total depressiv ist und die Leute total langweilt, dann macht er vielleicht 5 Zuschauer mehr als mit jemand anders, aber nicht viel. Das Entscheidende ist die Geschichte. Geschichte, Geschichte, Geschichte.
In so dem Digital-Business sagen immer alle, was in den USA ist, alles so 5 Jahre, 10 Jahre voraus und die wissen viel cleverer noch, wie man heutzutage Marketing für Dinge macht oder Produkte nach vorne pusht. Würdest du sagen, dass im Film auch so ist? Also hat Hollywood irgendwie immer wieder Ideen oder Marketing auch oder ja, sagen wir, Entwicklungen, die es hier noch nicht so gibt?
Nö, eigentlich ist ja die Entwicklung von Hollywood eigentlich extrem traurig, ne? Weil es werden ja kaum noch Filme gemacht.
Sondern immer nur so Franchises.
Nur Franchises, Fortsetzungen, Marvel, ne? Superhelden.
Und TV.
Ne? Ja, das ist das Ergebnis davon. Also die guten Autoren, die keine Aufträge mehr kriegen, um anspruchsvolles Kino, anspruchsvolles Unterhaltungskino zu machen, die werden abgegriffen von den ganzen Streamern, ne, von Hulu und von Netflix und Prime und können sich da verwirklichen, können Figuren über 10 Folgen erzählen, also linear, können viel mehr sich einbringen und haben auch viel mehr davon, weil sie Showrunner sind und dann, wenn die Show, sage ich mal, in die Fortsetzung geht, wenn es mehrere Staffeln gibt, dann verdienen die 10-mal mehr als im Kino damals. Ja.
Siehst du dich denn selber jetzt im Wesentlichen als Künstler oder auch als Unternehmer?
Ich bin Unternehmer, aber ich sehe mich natürlich eher als Künstler. Ich habe ja nicht angefangen, Filme zu machen, weil ich Unternehmer sein wollte, sondern weil ich die Filme selber machen wollte, meine Geschichten erzählen. Und dann muss natürlich auch ein Stück weit ein Unternehmer sein. Ich bin ein Unternehmer, der sehr ins Risiko geht, der viel riskiert, manchmal auch verliert, aber eben auch schon oft gewonnen hat.
Was war denn dein größter Win? Und was war dein größter, wo du sagst, okay, da habe ich am meisten abschreiben müssen?
Mein größter Win war Honig im Kopf und kein Ohrhasen. Und der größte Loss war One Way. Da habe ich fast 2 Millionen Euro verloren.
Eigenes Geld?
Ja, eigenes Geld.
Und okay, und was für eine Dimension kann man gewinnen, wenn man einmal was gewonnen hat? Dann ist es irgendwie, sind es dann auch 10 Millionen, 20? Wie viel bleibt dabei?
Das kann ich nicht sagen, weil das ist eine sehr eifersüchtige, missgünstige Branche und würde ich nur irgendwelchen Sozialneid schieren, ja.
Aber das Geld kommt dann aus den Ticketerlösen im Kino im Wesentlichen.
Genau.
Oder aus den Verwertungs.
Erstmal ist es so, dass erstmal zieht sich der Verleih alle seine Kosten raus, dass die gedeckt sind. Die sogenannten Vorkosten, das sind die Kosten, die der Verleih in die Hand nimmt, um den Film rauszubringen für P&A. Also jetzt gibt es ja eigentlich keinen Prints mehr, also es wird Prints und Marketing. Jetzt ist ja alles digital, also da sparen die Geld, ne, weil du schickst das einfach durch Deutschland und musst nicht irgendwelche Filmrollen transportieren. Mm-mm. Und vor allen Dingen für die Herausbringung. Ne, dann seinen Co-Produzentenanteil, ne, das schnappen die sich alles weg. Und wenn sie die Kosten gedeckt haben, und da kann dir jeder Verleih vorrechnen, was er will, du kannst das nie durchschauen. Ne? Also da wird der Produzent gerne mal ein bisschen... Ne?
Und den Verleih auch noch mit selber mitzumachen?
Das wäre, wenn ich gewusst hätte, was wir für einen Lauf gehabt hätten, also wenn ich in die Zukunft gucke, dann hätte ich es gemacht, weil dann wäre es richtig gekracht. Ne? Aber das weißt du vorher nicht. Und so ein Verleih ist auch ein Riesenrisiko. Ne? Weil du musst 1-2 Filme, die nicht funktionieren, hast die ganzen Kosten gehabt, 3-4 Millionen Euro an Herausbringungskosten und dann ist der Laden ganz schnell dicht.
Es ist fast wie Startup-Branche. Also als Fonds, der in Startups investiert, musst du ja auch irgendwie 10 Firmen werden nichts und eine wird riesengroß.
Ja, so ist es bei Filmen auch. Ja.
Und dann, aber trotzdem bist du immer bereit, jetzt auch mehrere Millionen eigenes Geld in Filme reinzustecken, offensichtlich.
Ja.
Und ohne das wird es auch nicht gehen. Also ohne das kriegt man die
gute Nee, also bei One Way wäre es gegangen, aber da ist in der letzten Sekunde, als wir schon in der Pre-Production waren, also schon wirklich vor Ort in Toronto, hat so eine schwedische Bank die zugesicherten 1,5 Millionen haben Rückzieher gemacht. Wir hatten Deal-Memo, alles und es war auch legally binding, ne? Aber das hätte uns nichts genutzt, weil wenn das vor Gericht gegangen wäre, das hätte Jahre gedauert, bis das entschieden worden ist und wir brauchten das Geld jetzt. Und es war nicht da, also bin ich dann zur Bank und habe es von meiner Bank geholt.
Und so eine schwedische Bank, die macht das als wirklich klassisches Renditemodell und sagen, okay, wir sind Experten.
Die
wir
eben haben nicht.
Ja, genau, die dann nicht mehr. Aber tendenziell sind Banken ansprechbar für sowas, weil sie wirklich auch die Rendite sehen. Aber ich meine, was für eine Kompetenz haben die, so Filme zu beurteilen?
Die gehen da nach dem Package. Aber wie gesagt, also Filme finanzieren ist ein High-Risk, das ist ein High-Risk-Investment. Ne? Also weil du das eben nicht vorhersagen kannst. Ich glaube, es gibt Sachen, wo du dein Geld sicherer investieren kannst als im Film.
Aber trotzdem ist es ja für Banken immer auch jahrelang interessant gewesen, so als Abschreibungsmodell und so. Haben sich die Zeiten da sehr geändert? Also würdest du sagen,
damals? Die haben sich sehr geändert. Das ist auch, worunter Hollywood leidet, weil ich glaube, das hat die SPD 2007, 2008 hat die das zugemacht, dieses Steuerschlupfloch für Filmfonds. Das Geld aus Deutschland, das wurde immer Belächle, die, das hieß The Stupid German Money. Ne? Die werfen, die sind so dumm, die geben uns ihre ganzen Milliarden. Wir machen die Filme und so. Die haben mich kaputt gelacht über die doofen Deutschen. Aber als dann die Regierung damals das zugesperrt hat und plötzlich kamen die Milliarden nicht mehr aus Deutschland, da sind die richtig ins Schwimmen gekommen.
Also der Vorteil war...
Einer der Gründe für den, sag ich mal, Niedergang von Hollywood. Sie haben dann versucht, sich das Geld aus Indien zu holen, haben sie nicht gekriegt. Dann haben sie alles gesetzt auf China. Und dann hat die chinesische Regierung gesagt, nee, also so, das machen wir nicht.
Also mal für die Hörer zum Verständnis, das war ja so, Verluste, die man möglicherweise gemacht hat mit Filmen, konnte man steuerlich geltend machen in Deutschland.
Ja.
Und deswegen war es attraktiv, da auch Geld zu investieren.
Ja, und die amerikanischen Produzenten, die haben natürlich dann das Geld von den Fondsleuten, die haben also ihre Budgets künstlich aufgeblasen. Die haben zum Beispiel gesagt, der Film kostet 80 Millionen, in Wirklichkeit hat er nur 40 gekostet. Da hatten sie schon mal 40 Millionen Dollar in der Tasche.
Okay. Und da wird auch nicht so tiefer reingeschaut.
Doch, es gab, sind ja ein paar Leute in den Knast gegangen, aber nicht so viele, wie es eigentlich
sollte. Okay, verstanden. Und sag mal, du hast jetzt ja auch Hollywood-Produktionen erlebt. Ist das da, man stellt sich das irgendwie so jetzt als Deutscher nochmal alles bombastischer vor und viel größere Budgets, viel größere Reichweiten. Aber im Endeffekt, das Modell ist genau das gleiche?
Filme machen, macht man auf der ganzen Welt nach demselben Muster, ne? In Hollywood ist es damals, wie gesagt, es gibt jetzt kaum noch Studiofilme. Früher gab es ganz viele Independent-Produktionen. Das kam auch dadurch, weil das ganze Geld da war, aus Europa, aus Deutschland vor allen Dingen. Und seit das zu ist, gibt es kaum noch Independent. Also Independent heißt nicht vom Studio. Das heißt nicht gleichzeitig Low-Budget. Es gibt auch Independent-Filme für 150 Millionen. Da kommt aber nicht das Geld aus dem Studio. Normalerweise ist ein Studiofilm, wenn Star Wars gemacht wird, dann gibt das Studio das ganze Geld, der Film gehört ihnen aber auch komplett. Ja.
So. Aber sag mal, das
passt. Und aber, was jetzt den Know-how angeht, kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Wir waren mit Tomb Raider, sind wir von London in einer Charter 747 geflogen nach Nairobi und hatten den Flugzeugbau voll mit Panzern und Militärfahrzeugen und so. Wir kommen in Nairobi an und ich habe gedacht, das ist jetzt echt so, so werden Filme gemacht, ne? Alles so groß. Wir kamen in Nairobi an und keiner wusste mehr, wo der andere war. Der Produktionsleiter wusste nicht, wo die Schauspieler sind. Der Regisseur fand seinen Assistenten nicht und so weiter und so fort. Das war das absolute Chaos. Und wir haben dann auch das zog sich durch den ganzen Dreh da in Kenia und Tansania. Und wir haben mit den schwarzen Fahrern gesprochen, die unten gefahren sind. Die waren 2 Jahre vorher, war die Caroline Link da mit ihrem Afrika-Film. Ja. Und die haben gesagt, also bei den Deutschen hat das so perfekt funktioniert. Und hier funktioniert ja gar nichts.
Kurzer Hinweis auf Klarneo. Ihr kennt das bereits, ich habe es jetzt häufiger gesagt. Die Content- und Search-Marketing-Agentur aus Berlin. Hier, wie gesagt, schon häufig erwähnt, die Experten für Suchmaschinen, Themen, Optimierung, Werbung, für Social-Themen, also Paid Social, aber auch für Content-Marketing auf allen sozialen Plattformen. Sehr, sehr gute Referenzkunden, habe ich auch schon häufiger hier erwähnt. Ich nehme noch mal Real.de raus, Wayfair, Steigenberger Hotels. Und vor allen Dingen, die Kollegen haben mir gesagt, Mensch, wir brauchen dringend Verstärkung. Wir sind jetzt schon 35 Leute. Bitte sag, so oft es geht, dass wir einen SEA-Consultant suchen. Egal, ob Junior, Senior oder weiß ich nicht, noch erfahrener. Da müssen wir uns verstärken. Und ich habe dann auch noch mal die Aufgabe, und die übernehme ich gerne, zu sagen, dass es eine Firma ist, die eine Reihe von Incentives anbietet. Unter anderem bin ich nach wie vor neugierig, was genau spannende und intensive Firmen-Events am Ende dann wirklich sind. Aber so ein bisschen so ein Hollywood-Playbook ist ja auch, was du jetzt auch machst, sozusagen, wenn man einmal sieht, was es funktioniert, was, jetzt irgendwie keine Hase und so, hast du dann auch irgendwie Fortsetzungen gemacht.
Also wenn man so einen Film macht, dann wäre man doof, wenn man keine Fortsetzung.
Und kommen dann auch weitere jetzt?
Nee, also dann hätte es sie schon längst gegeben. Also wir haben es versucht, einen dritten Teil zu schreiben, aber es hat nicht geklappt.
Einfach, weil die Ideen nicht da sind für ein Drehbuch?
Das hat nicht ausgereicht, um einen richtig guten Film zu machen. Ich wollte nicht irgendwie jetzt irgendein Drehbuch verfilmen, die Leute ins Kino locken und dann gehen sie enttäuscht nach Hause und ich beschädige damit im Nachhinein den ersten und den zweiten Teil. Ja.
Aber wie viele Leute reden auf dich ein und sagen dir, ey, das muss doch möglich sein, irgendwie ein drittes Buch zu schreiben? Das kann nicht wahr sein.
Das gibt's, aber das ist im Endeffekt, kannst du es ja nicht, du kannst nicht zwingen, dass du kannst dich auch nicht hinsetzen und sagen, ich schreibe jetzt einfach mal ein erfolgreiches Drehbuch. Ne? Ich habe ja mal in der Deutschen Filmakademie so ein Seminar gegeben über das Wochenende. Da hatte ich lauter Schüler wie Detlef Buck und Vanessa Jopp und so. Und haben wir an Film von, haben wir Barfuß geguckt, den Film. Und dann haben die immer gestoppt und Fragen gestellt, warum hast du das so gemacht, so und so und so. Und immer erzählt. Und im Endeffekt hat die Frage, die immer wieder kam, war, was ist dein Trick? Was ist dein Geheimnis? Warum gehen die Leute, so viele Leute in deine Filme, ja, nicht in andere? Und ich sag, es gibt keine Formel zum Filme machen. Gibt's nicht. Und das haben Leute schon versucht, mit Algorithmen irgendwie alles zusammengewürfelt. Wie kann ich den perfekten, wenn das möglich wäre, gäbe es ja nur noch erfolgreiche Filme. Ne? Ich habe dann zu denen gesagt, ja, du musst doch selber Regeln aufstellen. Also ja, ich habe eine wichtige Regel, die kann ich euch sagen, die erklärt sich aber von selber. Ist ja eigentlich ganz logisch. Ja, was denn? Ich so, das Drehbuch darf den Lesern nicht langweilen. Alles so.
Okay, geil. So,
guter Tipp. Mega Tipp, ne?
Ja. Aber das heißt, irgendwie ist dann das, was dich erfolgreich macht, ist dein Bauchgefühl, dein Touch, dein Auge oder was man nicht so richtig jemandem weitergeben kann, auch nicht beschreiben kann, sondern du guckst da drauf und siehst dann im Schnitt oder.
Also meine Filme sind eigentlich, die haben alle was gemeinsam. Egal, ob das jetzt ein Action-Drama ist oder eine Komödie oder eine romantische Komödie oder ein Road-Movie, die gehen alle immer um so essentielle Werte wie Familie, Freundschaft. Ne? Familie und Freundschaft. Und da liegt so viel drin. Da liegt Liebe drin, da liegt Verlust drin, da liegt Schmerz drin, da liegt Freude drin. Kannst du jeden Film auseinandernehmen. Es geht immer um diese Kernthemen. Und das ist ein Thema, was die Menschen berührt. Ne? Und dazu kommt noch, dass die Drehbücher eben so geschrieben sind, dass sie real sind, in Anführungsstrichen. Ist ja nicht real, aber und dass die Schauspieler so ausgewählt sind, dass sie realistisch spielen und nicht so ihren Text aussagen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
also so, das, was in Amerika eigentlich gang und gäbe ist, dass du niemals dich fragst, wer ist denn das für ein beschissener Schauspieler, der da den Taxifahrer spricht? Der klingt ja gar nicht wie ein Taxifahrer. Weißt du, wenn du dich im deutschen Fernsehen umguckst, wie viele Leute da Zuhälter spielen oder Polizisten und du weißt, die haben noch nie eine Waffe gehalten. Halten sie völlig falsch und der Zuhälter redet Hochdeutsch und rollt mit den Augen und alles ist so groß und so überartikuliert, ne? Und teilweise sondern ganz oft sind die Dialoge sind Papierdialoge, die hat sich irgendjemand ausgedacht, aber ich sag dann nur zu Leuten, die also sich nicht aus der Branche sind, ich sag, mach doch mal die Augen zu und hör dem jetzt mal zu und sag mir, wie viele Menschen kennst du, die so gestellt reden? Ja, keinen, ne? Und das ist es, das habe ich immer wieder gehört bei Keinoasen, man ist so dabei. Das könnte einem selber passieren. Die meisten Geschichten, die ich schreibe, sind mir ja auch passiert. Die kommen ja aus dem Leben. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute sich damit identifizieren können.
Aber wie wichtig bist denn du für die Filme? Also ich meine, jetzt mal ein Prozent abgeschätzt, wenn du da vor der Kamera stehst, es bringt ja einfach Menschen schon in die Kinos alleine und es gibt ja auch dann PR und Presse, die sonst nicht da wäre, wenn es nicht irgendwie Til Schweiger mit drauf stünde.
Ja, also ich habe ja Anfang der Nullerjahre habe ich ja ein paar Filme produziert, wo ich nicht mitgespielt habe und habe dann irgendwie gedacht, so, das macht eigentlich gar keinen großen Sinn, weil das größte Asset in der Familie, in der Firma bin ich ja als Schauspielstar und habe dann gesagt, okay, ich habe dann auch wieder Filme produziert, in denen ich nicht mitgespielt habe oder co-produziert, aber eigentlich habe ich gesagt, musst du immer mitspielen.
Das heißt, du siehst dich auch dann logischerweise als Marke, als jemand, der irgendwie eine Geschichte um sich herum in seinem ganzen Leben erzählen muss, auch abseits vom Film, weil die Leute dich als Schauspieler sozusagen verfolgen wollen und dann wissen wollen, ah, jetzt kommt wieder was von ihm, oder denkst du so nicht über dich nach?
Ich denke eigentlich wenig über mich nach, aber was schon oft gesagt worden ist oder geschrieben worden ist, und das stimmt halt einfach, ist, dass wir ein eigenes Genre entwickelt haben. Wir haben ein eigenes Genre erfunden. Wir sind ein Til Schweiger-Fan. Sagen die Leute immer wieder, ich muss nur 3 Minuten gucken ohne Ton, einen Film, und ich kann sofort sagen, das ist ein Til Schweiger-Film.
Hm? Okay, aber auch wenn du nicht im Film zu sehen bist, offensichtlich.
Ja, okay, ja, wenn ich zu sehen bin, ist ja klar, aber auch wenn ich nicht zu sehen bin.
Aber trotzdem hat man das Gefühl, ich meine, nehmen wir mal jetzt Instagram, da bist du jetzt so irgendwie aktiv, hast da so ein paar hunderttausend Follower. Denkst du denn nicht so, Mensch, ich müsste diese Plattform nutzen, um da die Marke, das Asset Til Schweiger sozusagen auch bei jungen Zielgruppen aktiv zu halten und solche ganzen strategischen Fragen, stellst du dir die oder ist das für dich eher egal?
Na, also es war so, ich war ja immer auf Facebook und meine Töchter haben vor Jahren schon zu mir gesagt, Papa, geh zu Instagram, keiner in unserer Altersgruppe ist mehr bei Facebook, da sind nur wütende Menschen. Ne? Und ich so, hey, ich habe mir jetzt 1,5 Millionen aufgebaut, ich fange jetzt nicht von null an. Und im letzten Sommer war es dann soweit. Und die Idee war schon, das aufzubauen, um damit eben die andere Marke Barefoot Living, die Lifestyle-Marke, bekannter zu machen. Ne? Und ich habe aber erst letzten Juni angefangen, deswegen habe ich noch nicht so viele Follower.
Aber du hast da jetzt auch nicht so den Anspruch, dass du jetzt irgendwie in einer Strategie da rangehst?
Also Nein, null. Nee, ich habe den Spaßanspruch, ne? Also.
Aber es könnte ja, es ist ja auch ein Business am Ende. Ich meine, du lebst von dem Geschäft, dann könnte man ja sagen, ich brauche dringend jetzt mal ein paar Millionen Follower. Dieter Bohlen hat mir erzählt, er macht jetzt 9 Stunden jeden Tag Instagram, weil er das Gefühl hat, damit kann er sein wirtschaftliches.
Ja, der geht ja auch ab wie Schmitz Katze, der hat ja über 1 Million Follower.
Ja, absolut, absolut.
Aber die Zeit hätte ich nicht. Und das würde mir auch keinen Spaß machen.
Aber du könntest ja jemanden so einstellen, der dich verfolgt, so ein Videographer, der mit dir um die Welt reist und so ein bisschen dein Profil pflegt. Und so.
Ja, aber ich will ja schon ein bisschen, ich bin so durchsichtig und ich bin so in der Öffentlichkeit, dass ich so ein bisschen Privatheit auch noch haben will. Ne? Also ich poste ja schon Sachen vom Filmset oder so oder vom Boot oder keine Ahnung. Vielleicht poste ich hier auch was von Mallorca, aber dass ich jetzt der Welt sagen muss, das ist Til Schweiger so und das von 9 Stunden am Tag, da hätte ich überhaupt keinen Bock.
Okay, aber es wird wahrscheinlich was bringen. Ja. Also du lässt wahrscheinlich viel Geld liegen. Ich glaube, man muss
Geld, weißt du, das klingt jetzt so doof, aber Geld war noch nie meine Motivation, noch nie.
Und
das ist super. Es ist super, Geld zu haben, weil das gibt dir eine gewisse Freiheit. Du kannst entscheiden, was du mit deinem Geld machst. Du kannst Freunden helfen, die nicht so viel Geld haben. Du kannst das Geld verschenken, du kannst es spenden. Du kannst dir schöne Dinge kaufen, die du dir früher nicht kaufen konntest. Und es gibt Sicherheit. Mhm. Ne? Aber, weißt du, ein guter Freund von mir, der Thomas, der sagt immer, was bringt mir das, wenn ich als Reichster auf dem Friedhof liege?
Hm? Aber trotzdem hast du ja so ein bisschen, glaube ich, entdeckt, dass man mit deiner Marke, mit deiner Reichweite und der Kraft, die der Name irgendwie jetzt hat, alle möglichen Sachen machen kann. Du hast gerade schon gesagt, Barefoot Living, du hast dir so ein Label ausgedacht, das jetzt irgendwie von Hotel und Restaurant, Online-Shop, ist das... Also überlegst du dir dann, okay, was passt zu mir oder worauf habe ich Bock oder wer fragt mich auf die nette Art oder wie machst du solche Entscheidungen?
Also es ist jedenfalls nicht strategisch durchgeplant. Das war alles, das kommt aus der Freude, Sachen zu kreieren, zu machen. Ich bin ein Macher. Wenn ich hier 2 Wochen am Pool liege in Mallorca, dann wird es mir langweilig. Ne? Und das war alles nicht geplant, aber irgendwann kam jemand zu mir und hat gesagt, hast du nicht Lust mit mir Kaschmir-Pullis zu entwerfen? Sag ich, klar, irgendwann kam einer auf mich zu und hat gesagt, hast du nicht Lust, deine eigenen Weine zu bauen? Ich so, Logo.
Okay.
Mach mal, ne? Und so kam das. Dann habe ich irgendwann, als wir Barefoot Living die Webseite gelauncht haben und dann Presse gemacht haben, habe ich im El Deco-Interview gesagt, dass ich mir das wahnsinnig viel Spaß bringen würde, ein Hotel zu entwerfen. Ne?
Und hat jemand angerufen?
Dann hat er mich angerufen.
Tim Dorf.
Okay, das, ja. Dann rufen Leute an, hat eine Reederei jetzt von der Donau sich gemeldet und jetzt bauen wir so einen riesen Passagierdampfer in einem Barefoot Boat.
Warst du vor kurzem in Passau oder so?
Ne? Genau, da hatten wir jetzt gerade das Presseevent und es geht im September auf die Werft und nächsten Mai steht da ein Traumboot.
Okay, aber das heißt, es ist wirklich opportunistisch. Das ist, jemand ruft an oder irgendwer meldet sich und dann denkst du, okay, der ist cool oder die Idee ist.
Manchmal habe ich auch selber Ideen, aber in der Regel kommen die Ideen zu mir. Weil ich bin ja auch relativ ausgelastet mit meinen Filmen.
Was war die, sagen wir, eigene Idee abseits vom Film? Was du da so, welches Business hast du sozusagen, wo du sagst, da habe ich selber jetzt Bock drauf?
Meine eigene Idee ist, also mit dem Hotel war meine eigene Idee und die andere eigene Idee ist, ich würde gerne ein Barefoot-Fertighaus entwerfen. Ne?
Und aber das ist noch nicht in, das ist noch nicht.
Ne, wir müssen jetzt Gespräche führen.
Okay. Wie viele Filme machst du im Jahr?
Ganz verschieden. Also mal nur ein, mal 2 oder 3, das ist ganz verschieden.
Und wenn jetzt demnächst, konnte man lesen, bist du in einer Produktion irgendwie mit Bruce Willis und ein größeres amerikanisches Ding, musst du da dann irgendwie vorsprechen oder rufen die dich einfach an und deinen Agenten an und sagen, hey, wir brauchen den Till oder?
Es ist either or, also es gibt beides. Also entweder wirst du angefragt für ein Casting und dann überlegst du dir, wow, das ist so eine tolle Rolle und so ein toller Regisseur, dann mache ich jetzt mal ein Casting oder du sagst, nee, also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, ne? Und in dem Fall jetzt bei Bruce Willis haben die angerufen. Ne? Und
da würde man ja auch irgendwie, so wenn man jetzt so wirtschaftlich drauf gedenken, ah klar, rufen die an, weil die wollen den Film auch in Deutschland irgendwie groß kriegen, dann brauchen sie halt einen deutschen Star und dann guckt man, wer ist der Größte, dann nimmt man dich.
Das ist sicherlich auch ein, nicht das Hauptkriterium, aber es trägt sicherlich dazu bei.
Und was war das größte Hollywood-Ding, also das erfolgreichste, bei dem du jeder dabei warst, war das Glorious Bastards?
Es war Inglourious Basterds und King Arthur war auch ziemlich erfolgreich.
Und ich meine, hast du da irgendwas erkennen können? War das dir von vornherein klar, okay, das wird krass? Oder war es einfach so, wie jeder andere auch, ich gehe da mal rein und mal gucken, was passiert?
Na, also King Arthur war schon auch eine Entscheidung wegen dem Regisseur, wegen Antoine Fuqua. Mit dem habe ich meinen ersten Film in Hollywood gemacht. Replacement Killers, also ein super Typ, ein wahnsinnig witziger, geiler Typ. Und wir haben so viel Spaß gehabt und so viel gelacht beim Drehen, dass ich allein deswegen das schon machen wollte. Und Tarantino muss so ein Schauspieler, der überlegt da nicht zweimal. Ne?
Weil der Name so groß ist und weil der...
Nicht weil der Name so groß ist, sondern weil er teilweise überragende Filme macht.
Ne? Ja, genau. Also das ist, ja. Und ist das dann für dich irgendwie ein Gagenthema? Ist das für dich wichtig oder denkst du dir...
Ja, bei mir ist es... Ich habe gerade... Der ist jetzt auch verschoben worden. Ein anderer sehr schöner Film wurde mir angeboten mit John Cusack. So eine Boxergeschichte. Und da hat man... Und ich hätte so einen ehemaligen deutschen Champion gespielt. Und die Hauptrolle hat man dem Mickey Rourke angeboten. Und,
okay.
Und Mickey hat es abgelehnt, weil sie ihm nicht genug Geld gezahlt hat. Dann habe ich Mickey noch angerufen und habe gesagt, Mickey, also ich habe nicht mit ihm telefoniert, sondern Sprachnachricht. Ich sage, Mickey, bitte sei nicht so blöd und lass wegen der Kohle diese großartige, fantastische Rolle liegen. Ey. Daraus entsteht wieder was anderes. Ne? Mach nicht so Scheißfilme, wo du ein paar Dollar mehr kriegst, sondern mach das. Ne? Also ich habe im Laufe der Jahre... Dann auch eine Familienvater, ich weiß noch, meinen ersten englischen Film, den habe ich in Warschau gedreht mit John Hurt und Pete Postlewaite. Das waren beides Oscar-Preisträger. Und wir saßen jeden Abend da an der Bar und schnackten so und irgendwann kam es übers Drehbuch, also das Gespräch. Und dann hörte ich so raus, dass eben John und Pete beide teilweise Probleme hatten mit dem Buch. Und ich so, Moment Leute, ich habe ja das genauso gesehen wie ihr, aber ich habe gedacht, vielleicht liegt das nur an meinem schwachen Englisch, weil wenn ihr zwei das macht, dann muss es doch einfach geil sein. Warum macht denn ihr das dann? Dann sagte der John so, ja, erzähl, weißt du, ob ich jetzt hier in meinem Schloss in Schottland den Whisky allein vom Kamin trinke oder hier mit so zwei netten Kerlen wie euch, da trinke ich doch lieber hier den Whisky und krieg auch noch Kohle dafür. Und ich war total erschüttert. Ich habe gedacht, wie kann man so künstlerisch, das so, und, aber wenn du dann eine Familie hast, habe ich dann auch Projekte angenommen, also gerade in Amerika, wo die nicht gut waren, wo man vorher schon wusste vom Buch, das kann kein guter Film werden, aber die haben so viel Geld bezahlt, dass ich gesagt habe, komm her, das mache ich jetzt. Der Film wird sowieso irgendwo auf DVD verschwinden und her mit der Kohle.
Kannst du so Größenordnung sagen, wenn jetzt jemand wie du in den USA angefragt wird, redet man dann sofort über mehrere Millionen?
Oder ist nein, dann nein, 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 nein. Die mehreren, also Amerika ist da sehr, 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 sag ich mal, knallhart. Also das ganze Geld verdienen die Stars und die anderen Schauspieler werden scheiße bezahlt.
Also das sind dann die Stars. Also
in Deutschland verdienen die Schauspieler, die jetzt nicht die Stars sind, verdienen in Deutschland Schauspieler umgerechnet viel mehr Geld als in Hollywood. Also ich rede jetzt nicht von den Topstars.
Weil es ein bisschen demokratischer ist und jetzt jeder ein bisschen was abbekommt.
Ja, Deutschland ist ja sehr demokratisch.
Ja, Gott sei Dank. Ja. Also das heißt, in den USA ist dann irgendwie Leonardo DiCaprio kriegt alles und der ganze Rest, der da rumläuft, genau. Darf ein bisschen...
Ich habe deutlich mehr gekriegt als andere amerikanische und das lag sicherlich auch daran, weil man sich erhofft hat, darüber in Deutschland mehr Erfolg zu haben.
Und wann war der Moment, wo Amerikaner auf dich aufmerksam geworden sind, auch nach den ersten Erfolgen sozusagen, dass sie so gesagt haben, okay, der macht große Filme, den müssen wir jetzt mal ansprechen?
Das war schon, das ging so mit Knockin' on Heaven's Door los.
Ja. Und hast du... Du warst ja mal eine Weile in den USA und hast da auch richtig gelebt. Ne? War das also dein Plan damals, richtig auch globaler Schauspieler zu werden?
Nee, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich bin nur nach Amerika, weil meine Frau Amerikanerin war und Heimweh hatte und sagte, sie will, dass wir nach Seattle ziehen. Und ich habe gesagt, in Seattle, ich habe jetzt gerade losgelegt mit meinem Film. Ich habe gerade einen Megalauf. Ich kann jetzt nicht nach Amerika gehen, wo mich keine Sau kennt. Und erst recht nicht nach Seattle, wo es keine Industrie gibt. Und dann war der Kompromiss eben L.A. Und nach einem Jahr L.A., dann in Beverly Hills gewohnt, in so einem Mietshaus und dann hatte ich sie schon fast so weit zurückzukehren nach Deutschland. Dann ist sie irgendwie nach Malibu gefahren und kam zurück und sagt, ich habe hier unser Traumhaus gefunden. Dann bin ich mit ihr da hingefahren, habe auf dem Weg noch gesagt, ey, ich kaufe doch kein Haus, wo es brennt und wo immer Erdbeben sind und Mudslides und alles. Und dann war ich aber da und dann habe ich so ad hoc gesagt, wow, das ist so schön hier, das machen wir. Ja. Also der Grund war, also so doof konnte ich doch gar nicht sein, so doof kann man eigentlich gar nicht sein, dass man sich als deutscher Star sagt, ich gehe jetzt nach Amerika und mache einen Tom Cruise Konkurrenz, vor allen Dingen, wenn du die Sprache nicht perfekt sprichst. Ne? Also ich kann mich gut in Englisch ausdrücken, aber ich könnte jetzt niemals eine Rolle spielen, die für Tom Cruise vorgesehen ist, weil ich kann Englisch kann. Also ich kann Englisch, aber ich kann nicht akzentfrei American English.
Ja. Und aber da hast du da sozusagen damals die Leute kennengelernt, jetzt wenn du sagst, ich ruf mal kurz bei Mickey Rourke an, das klingt ja so, als wenn du da jetzt irgendwie in der ganzen Industrie jeden...
Nicht alle, ich habe ein paar habe ich kennengelernt und mit ein paar bin ich auch befreundet. Ich bin sehr eng befreundet mit dem Jerry Butler. Und ich kenne einige, aber ich kenne jetzt nicht alle.
Und dass du die in deine Filme holst, ist das irgendwie eine Option, da kann man es nicht bezahlen, sondern jemand dann zu sagen, Mensch, komm doch mal wieder zu, weil die Deutschen den Namen auch kennen.
Du brauchst ja dann musst du ihn synchronisieren, das macht auch keinen Sinn. Und alle Native Speaker in Germany German reden und dann holst du einen Jerry Butler dazu, der spielt das in Englisch die Rolle und wird dann vom Synchronsprecher synchronisiert. Das passt hinten vorne nicht zusammen.
Also das heißt, selbst die Kraft von globalen oder amerikanischen Namen ist den Aufwand nicht wert?
Nee, es funktioniert nicht.
Ist wie im Hip-Hop. Da versuchen ja auch mal deutsche Rapper, irgendwelche amerikanischen Rapper auf ihre Platte zu kriegen. Das bringt auch eigentlich recht wenig, erstaunlicherweise.
Try trying, ne?
Okay. Und sag mal, wenn man so recherchiert und so ein bisschen versucht, Til Schweiger so als Business zu verstehen, dann ist irgendwie dieser Warner-Deal, den du irgendwann mal gemacht hast, so der Knackpunkt. Da ist Warner, also ein großes Studio, gesagt hat, okay, wir setzen jetzt 10 Jahre lang auf dich und dir sozusagen Filme finanziert und einen großen Vertrag gegeben hat.
Das haben sie nicht gesagt, aber wir machen immer 3-Picture-Deals. Ne? Wenn die 3 Pictures abgegolten sind, gibt es einen neuen 3-Picture-Deal. Und das geht so lange, solange meine Filme erfolgreich sind. Und wenn ich jetzt 2-3 Flops hintereinander machen würde, dann glaube ich, wäre der Deal ganz schnell vorbei.
Aber du bist der Einzige, der offensichtlich, zumindest was man so von außen beobachten kann, der so einen Deal hat.
Nee, es gibt schon noch ein paar andere.
Deutsche Schauspieler?
Ja, gerade Warner ist da sehr. Ich glaube, Schweighöfer hat, Bulli hatte einen mit Warner. Ich glaube, Caroline Herfurth hat jetzt einen.
Aber das ist sozusagen dann der ultimative Ritterschlag, wenn, oder auch wirtschaftliche Ritterschlag, wenn dann so ein Label kommt und sagt, okay, du bist unser Mann und wir setzen auf dich jetzt unsere Kohle.
Ja.
Und da gibt es dann irgendwie 3, 4, 5 Leute in Deutschland, die sowas bekommen. Mhm. Und gibt es noch jemanden, einen anderen Kingmaker neben Warner?
Konstantin manchmal, die hatten zwar lange keinen Erfolg, hatten dann aber diese Trilogie von Fuck You Goethe. Ne? Aber Warner ist schon absolut der Marktführer in Deutschland.
Und könnte es jetzt irgendwie ändern, wenn jetzt, oder wie schaust du auf die Welt, wo jetzt Amazon und Netflix und so die ganzen Digitalplattformen mitspielen? Ich meine, oder wie ist dein Blick generell aufs Kino? Ist denn Kinofilm in Zukunft überhaupt noch relevant? Die Zahlen sind ja relativ stabil eigentlich, die Besucherzahlen.
Na, die sind in Deutschland, waren die letztes Jahr katastrophal und in Amerika sind sie angezogen. Hm. Das ist ja das Schlimme, dass das System, was die Hollywood macht, eben nur noch auf diese Franchise und Blockbuster zu setzen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Das ist ja das Schlimme. Also dafür, dass man in den 90er Jahren wurden so viele verschiedene tolle Filme gemacht. Aber wie gesagt, das Talent, das diese Sachen geschrieben hat, ist jetzt im Fernsehen.
Aber ist das für dich, also schläfst du das schlecht, wenn du das so beobachtest und denkst dir, okay, ich müsste auch mal mehr mit Netflix oder Amazon sprechen oder ich müsste irgendwie
Serien denken? Ja, das ist die Frage. Du musst dann, natürlich, wir entwickeln ja 2 Serien gerade. Aber das ist die Frage, ob das so schlau ist, gleich zu Netflix zu gehen, weil Netflix gibt dir die Kohle und dann bist du raus. Das ist wie beim Filmstudio. Oder wie bei einer Fernsehauftragsproduktion. Also als Fernsehproduzent sagt die ARD, hier, ich gebe euch für den Tatort 1,4 Millionen oder 1,5.
That's it.
Und that's it. Und wenn die über Budget geht, ist das euer Problem. Und wenn ihr möglichst viel einspart, gut, dann könnt ihr was davon nehmen. Deswegen sehen die Filme ja meistens so scheiße aus.
Okay, aber was wäre die Alternative? Also jetzt einfach selber auf eigene Faust was zu produzieren, dann nachher eine Auktion zu machen und wer das dann kaufen darf?
Also in unserem Fall ist schon so, dass Warner Brothers da sehr heiß drauf ist, weil die auch einen eigenen Streaming-Kanal aufbauen.
Okay.
Am besten wäre vielleicht sogar, das über andere Leute zu finanzieren und dann zu verkaufen. Aber das ist, wenn du einmal eine Summe kriegst und dann musst du eigentlich nur noch dafür sehen, deswegen hat mich eine Fernsehproduktion auch nie interessiert. Die haben mir damals auch angeboten, den Tatort selber zu produzieren, das wollte ich aber nicht.
Weil du sagst, die Upside ist eigentlich nicht interessant.
Da ist keine Upside. There is no such thing.
Aber das ist ja dann schon super unternehmerisch. Also, dass du sagst, okay, wenn ich meine Zeit da einsetze, dann kann ich maximal das verdienen, lohnt sich für mich nicht. Also suche ich mir jeweils, wo ich sozusagen alles Upside bei mir habe, wenn es läuft.
Ja. Also machen wir auch die Kinofilme. Also ich stecke das Geld komplett in die Leinwand, also auf die Leinwand. Deswegen sehen ja meine Filme kann man ja mit Fug und Recht sagen, deutlich besser aus als den Großteil der anderen deutschen Filme, weil wir sehr viel Geld ausgeben für Licht und für
Was kostet ein Schweiger
geile Optiken. Das ist ganz verschieden jetzt. Also Schutzengel hat 8,9 gekostet. Jetzt hier die Hochzeit hat 5,7 gekostet. Klassentreffen war 7,5.
Und dann erhoffst du dir, so, wenn ein Film richtig gut läuft im Kino, dann holt er 7 Millionen, das ist schon richtig
viele Zuschauer. Nein, das ist schon, ne? Das sind 6-7, das sind so historische, also, aber wenn ein Film 4 Millionen Zuschauer macht, dann kannst du schon gut Geld verdienen.
Das heißt, eigentlich ist da die Tendenz eher nach unten. Du schaffst diese 7 Millionen, schafft man kaum noch, ist man früher geschafft.
Ich habe nach Keine Oasen gesagt, das habe ich jetzt einmal gehabt, das werde ich höchstwahrscheinlich nie mehr schaffen. Und habe es mit einem Film, an den keiner geglaubt hat, geschafft.
Mit Honig im Kopf. Aber es ist nicht planbar. Also planbar oder...
Nichts, habe ich ja vorhin schon gesagt.
4 Millionen ist irgendwie dann schon geil.
Das kannst du nicht planen.
Aber dann noch umso mehr, wenn du sagst, du bist dann so ein Leinwandtyp, dann müsstest du doch diese Welt, wie sich gerade entwickelt, denkst du dir, fuck, ey, warum ist es jetzt so, dass irgendwie Netflix so mächtig wird und dass diese ganzen Streaming-Plattformen so mächtig werden, das Kino, wo ich eigentlich groß geworden bin, wo mein Modell am besten funktioniert, in Deutschland zumindest ein bisschen rückläufig ist.
Na, die Zahlen sind rückläufig in Deutschland, aber in Deutschland werden eben noch, gibt's noch mehr, sag ich mal, wir können gar keine Marvel. Erstmal haben wir die Rechte nicht dran und außerdem brauchst du für Marvel 300 Millionen Dollar Budget. Das geht in Deutschland gar nicht. Also haben wir noch andere Filme als die USA. Und das ist eigentlich, dass aus dem Kinomarkt aus Amerika nur noch Marvel und Franchises kommt, ist eigentlich für die deutsche Filmindustrie eigentlich ein Vorteil. Ne? Weil Leute eben, die nicht Marvel gucken wollen, die wollen auch nochmal was anderes gucken. Ne? Und Kino wird auch nie sterben, das glaube ich nicht. Der Trend geht ja gerade zu so Nobelkinos. Ne? Die Kinozuschauer werden älter in Deutschland. Ne? Also das Publikum ist deutlich älter geworden. Die Jungen gehen kaum noch ins Kino. Die machen Streaming oder...
Aber hast du das dann für dich sozusagen abgeschrieben, dass du sagst, okay, die Jungen ist für mich eh egal, meine Zielgruppe ist jetzt meine Leute, weiß ich nicht, jetzt von 35 bis Open End?
Nee, ich will versuchen natürlich immer, das gibt natürlich Themen, wo das von vornherein ausgeschlossen ist, aber schön ist eigentlich immer, wenn du so breit wie möglich gehst und so breit wie möglich Leute erreichen kannst. Also, dass wir mit Schutzengel keine 12-Jährigen erreichen können, das war klar, weil der Film war ab 16.
Ja. Okay. Mittlerweile bist du ja auch so eine Art Kingmaker in Deutschland. Wenn du Leute in deine Filme mit reinnimmst, dann erlaubst du denen vielleicht eine Karriere zu starten.
Ist das? Ja, ich habe viel, also da bin ich auch stolz drauf, weil also wir haben so viele oder ich habe so viele Leute nach vorne gebracht durch die Filme. Ja. Und das wissen die auch alle.
Und sag mal, gibt es denn eine gewisse Dankbarkeit oder ist das irgendwie so, dass du einfach sagst, Mensch, ich erwarte da auch nichts und auch keine Kickbacks oder keinerlei irgendwie Dankbarkeit?
Also Kickbacks würde ich natürlich niemals erwarten, aber es ist schon schön, wenn du siehst, dass du jemand, dem du geholfen hast, dass der das irgendwie auch honoriert. Ne, wenn du ein Interview liest, so 10 Jahre später, dann sagt der Schauspieler oder die Schauspielerin, ey, der Till hat das war mein Start. Ohne Till wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ne? Dann ist das schön. Es gibt aber auch Leute, die honorieren das nicht. Ne? So Leute, die denken so, me, myself and I. Ne?
Nochmal, Work Genius. Ich habe es schon häufiger im Podcast erklärt. Wer mit Freelancern zusammenarbeiten möchte oder das bereits tut im größeren Stil, Work Genius hat 300.000 verschiedene Freelancer in ihrer Datenbank und helfen euch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sogar, die richtigen für euch auszuwählen und anschließend die ganze Zusammenarbeit zu managen. Ergebnisverifizierung, Deadline-Management, Compliance, Abrechnung, all das bietet Work Genius an. Also wer im größeren Stil Freelancer einsetzt, das tun zum Beispiel About You, Spryker, Lidl, auch wir bei OMR haben das schon häufiger erprobt, der greift auf Work Genius zurück und wer das einfach mal kennenlernen möchte oder eine Frage hat, wie das genau funktioniert, schreibt eine Mail an omr@workgenius.com. Damit kann man das Thema Freelancing auf jeden Fall sehr, sehr gut skalierbar machen. Wie wichtig ist für dich so das ganze Thema klassische Presse, PR und so, machst du da Gedanken drüber? Weil ich meine, es ist ja immer wieder so, wenn man über dich recherchiert, dann liest man, es gibt alle möglichen Arten von Pressesituationen, wo du, glaube ich, auch nicht glücklich drüber bist, dann manchmal hat man das Gefühl, dass du bewusst das natürlich auch nutzt und so.
Also Presse ist für mich eigentlich nur wichtig, wenn ich einen neuen Film habe, den ich bewerben will, weil es macht ja keinen Sinn, so hart an einem Film zu arbeiten und dann der Öffentlichkeit zu verheimlichen, dass es den Film gibt. Ne? Also das ist für mich ein notwendiges Übel.
Aber Übel.
Ja, also ich habe keine Lust drauf, im Stern oder in der Bunten zu stehen. Es sei denn, es hilft meinem Film. Mhm. Ne? Und das ist halt eine große Downside, wenn du so ein, sag ich mal, so ein Celebrity bist, ne? Dann hast du natürlich, musst du ganz viel schlucken, was an Scheiße und Müll über dich geschrieben wird. Und mittlerweile habe ich ein sehr dickes Fell gekriegt und ich lese die Sachen auch gar nicht mehr. Ich lese die Überschrift, dann weiß ich schon, wo der Hase hinläuft. Dann denke ich nur, Spacko, und schmeiß das Ding.
Okay. Aber ist es denn, zumindest in den USA hat man manchmal das Gefühl, es gibt ja so Stories, dass auf einmal Schauspieler bewusst als Paar auftreten oder als Paargerüchte verbreiten, weil halt ein Film rauskommt. Und dann denkt man, ah, okay, ganz clever inszeniert, so Privatleben, PR genau abgestimmt. Und dann kommt irgendwie das Interesse und die Aufmerksamkeit, dass man sie so ziehen kann.
Nee, dafür bin ich nicht der Typ zu.
Gibt es denn sowas in Deutschland generell, wo du das Gefühl hast, das machen jetzt Leute, die spielen mit der
Klar, klar gibt es das, aber ich mache das nicht. Mhm. Ja? Es gibt Schauspieler, die gönnen sich gegenseitig die Butter auf dem Brot nicht, sind aber in einem Film und spielen der Öffentlichkeit vor, dass sie die besten Buddies sind. Aber du weißt, dass sie sich gegenseitig beneiden und missgönnen. Ne? Und dann kreise ich mir den Kopf, da sage ich, also, da hätte ich keinen Bock drauf, dazu bin ich viel zu authentisch. Weißt du? Und ich habe halt als junger Schauspieler viele Fehler gemacht. Ich hatte ja auch keinen Berater und ich habe Gott und der Welt private Sachen erzählt. Und dann irgendwann war das Kind im Brunnen gefallen. Ne? Dann konntest du nicht plötzlich sagen, ab jetzt sage ich euch gar nichts mehr. Ne? Dann wären die durchgedreht. Ne? Aber wenn ich schlau gewesen wäre, und das machen heute junge Schauspieler, sind da viel schlauer, die sagen von Anfang an, hey, that's my job, we can talk about my job, but not about my private life, that's my private life.
Aber glaubst du nicht, dass vielleicht auch, weil du so eine, ja, sag ich mal, deutsche Ikone, Figur bist für das ganze Land, dass das auch nochmal die Filme besonders stark macht, weil man das Gefühl hat, selbst wenn man deine Filme nicht guckt, man nimmt an deinem Leben teil, Familie, deine Kinder tauchen auf, deine Frau, Freundin, das ist ja alles so schon irgendwie ein bisschen fast schon Kulturgut, hat man das Gefühl, auch wenn das nicht so offensichtlich, ne, aber es ist ja da, also irgendwie weiß es jeder. Und als ich hier hergefahren bin und habe das irgendwie meinen Kollegen im Büro, ich muss am Samstag hierher fahren, dann hatten alle sofort Assoziationen, also viel mehr als mit einem normalen Schauspieler.
Ja, aber wir haben auch ganz viele falsche Assoziationen.
Ja, auch kann dir egal sein, solange die Filme erfolgreich sind, das ist ja okay.
Ja, also egal ist es mir, war es mir lange nicht, jetzt ist es mir egal. Irgendwann habe ich gesagt, das ist doch nur entscheidend, was deine Freunde von dir denken und deine Familie. Und der Rest kann dir doch am Arsch vorbeigehen. Aber meine Freunde leiden darunter mehr als ich.
Aber die findest sagen, du das so negativ?
Dass, ja, dass du, also die sagen, die stellen dich systematisch als jemand dar, der du überhaupt nicht bist. Du bist das komplette Gegenteil von dem, wie sie dich darstellen.
Okay, aber ich meine, insgesamt ist da dein Image, finde ich, also.
Bei den Leuten schon.
In der breiten Masse?
Ja, in der breiten Masse total. Schon. Ich habe das auch in 30 Jahren nicht einmal erlebt, dass jemand zu mir kam und gesagt hat, ich finde dich total bescheuert und deine Filme finde ich auch scheiße. Das ist in 30 Jahren nicht passiert. In 30 Jahren mache ich Autogramme. Also Autogramme hat zum Glück jetzt ist ganz selten.
Selfies geworden.
Selfie. Ein Selfie verstehe ich auch. Ein Selfie zu machen mit jemandem, das verstehe ich viel mehr, als sich ein Autogramm geben zu lassen. Ne? Das ist ein fucking Autogramm. Was willst du damit machen, ey?
Ja, manche sammeln das
also. Ja, aber das kam, also das ist wirklich, ich habe das nur erlebt, dass Leute kamen und sagen, ey, ich finde das toll, was du machst und kann ich ein Foto mit dir machen und ich liebe deine Filme und so. Und andersrum nie, trotz der Berichterstattung.
Aber manchmal bist du ja sozusagen, dass du auch irgendwie nicht an dich halten kannst, aber das Gefühl, dass du dann bei Facebook oder so, da gibt es
ja
so die Geschichte.
Ja, da habe ich auch Fehler gemacht, ne, weil ich sehr emotionaler Mensch bin und ich habe auch unter, sag ich mal, Alkoholeinfluss den einen oder anderen Post abgesetzt, den ich lieber gelöscht hätte. Ich habe schon gesagt, das müsste so eine App geben auf dem Rechner, dass die erkennt, wann du zu viel Interesse hast. Und sich dann komplett, weißt du, so ein Totmannschalter. Ne?
Okay. Aber also es ist trotzdem eine Leidenschaft da, aber dann denkst du dir manchmal, fuck, ey, das hätte ich, also das ist jetzt, auch das bringt ja Aufmerksamkeit. Also wenn es nur um die Aufmerksamkeit ginge, dann ist es ja auch wieder gut eigentlich.
Ja, man sagt ja, any news are good
news, ja, genau.
Aber das finde ich nicht. Ne.
Wie denkst du dir über so dein Jahr nach? Also wenn du jetzt irgendwie planst du so ein Jahr und denkst dir, okay, jetzt mache ich 3 Filme und dann irgendwie mache ich 3, wo ich einfach nur hingehe als Schauspieler und 3 mache ich selber die ganze Produktion.
Ja, 3 Filme, das habe ich einmal gemacht, 3 Filme in einem Jahr und das ist echt, das ist zu viel.
Zu viel?
Also wenn man sie selber macht. Schauspieler nicht. Aber 3 Filme selber machen, das ist schon heftig.
Aber wie weit kannst du oder guckst du so deine Karriere nach vorne? Sagst du jetzt, ich weiß genau, was die nächsten 12 Monate passiert? Oder
nee, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich 2 Serien entwickle. Ne? Und von der einen ist schon der Pilot da, der ganz fantastisch ist. Bei der anderen bin ich jetzt mal gespannt. Und ich habe die Rechte gekauft an dem letzten Buch von Sarah Kuttner.
Okay. Kurt,
ne? Da schreiben wir auch schon am Drehbuch.
Das heißt, du hast das Buch gelesen, fandest es gut und hast sie angerufen und hör zu, ich würde das gerne verfilmen.
Ja, genau.
Ist ja für sie mega.
Ja, für uns auch, weil es ein tolles Buch ist.
Okay, und dann rufst du deine Leute an und sagst, hör zu, ich habe was, auf geht's. Und dann hast du so ein Umfeld von, weiß nicht, 15, 20 Leuten, die immer sozusagen zu deinem Team gehören, die dann sagen, alles klar, Till hat wieder was, auf geht's.
Genau.
Wirklich so?
Ja. Wenn Till nichts hat, passiert auch nichts.
Aber du trägst ja schon Verantwortung für so ein richtiges,
ja, klar, System online. Ja, klar, das war mega, ja. Ja.
Die du auch auslasten musst, die dann auch ein bisschen sagen, hey, mach mal wieder was.
Ja.
Also so richtig ausspannen oder mal länger off ging auch gar nicht.
Ich sag ja, nach 2 Wochen Mallorca werde ich...
Ist auch ganz gut.
Also, es gibt ja auch Leute, die sagen, mein großer Traum ist, mit Ende 50 aufzuhören zu arbeiten. Das wäre für mich, glaube ich... Freundin hat mal gesagt, der Till ist wie ein Fahrrad. Wenn er aufhört zu strampeln, fällt das um. Ne? Also, okay. Also ich bin ein Macher, ich muss was machen. Das macht mir auch Riesenfreude. Das ist für mich auch kein Stress. Ich bin zwar schon mit einer dicken Fresse zum Film gegangen, wo ich nur mitgespielt habe, wo ich schon beim Drehen merke, dass der Film scheiße wird. Der Idiot, der Regisseur ist ein Idiot, ne? Und da gehst du schon auch mal mit schlechter Laune an die Arbeit. Aber wenn ich meine eigenen Filme mache, das macht so eine Freude, ne? Alle mitzunehmen auf die Reise und alle haben Spaß dran und alle haben eine geile Zeit. Das ist für mich keine Arbeit. Genauso, wenn ich da sitze und sage so, das Bündchen muss noch ein bisschen weiter werden von dem Pulli, dann ist das ein kreativer Prozess, der mir Spaß bringt. Oder ich sag auch nicht, scheiße, heute muss ich wieder nach Rheinhessen und Wein zusammenbauen. Ey. Das macht mir Freude, weißt du.
Aber vor kurzem hast du jetzt auch Schuhe gemacht, habe ich gesehen. Also
ich habe schon mal Schuhe gemacht für Birkenstock.
Okay.
Anfang der Nullerjahre war auch sehr erfolgreich. Das war für mich, da war ich auf der Premiere von King Arthur in London, riesen fette Hollywood-Premiere. Fand ich so lala. Da habe ich gesagt, unsere Premieren sind viel geiler, da wird viel mehr gefeiert und gedanced und das war einfach nur... langweilig. Und am nächsten Morgen bin ich durch die Neal Street gelaufen und sehe in dem Birkenstock-Laden meine Birkenstock-Sneakers in der vordersten Front.
Na, was genau?
Ja, das war ein 10-mal größerer Kick für mich, als da über einen roten Teppich zu laufen.
Okay, aber auch da, die Leute sprechen nicht an und sagen einfach, hey, hier ist Birkenstock, hier ist, wie heißt die Marke?
Seox.
Und sagen dann, hey, hast du Bock, das zu machen? Und dann sagst du, okay, finde ich cool.
Klar, weil Seox, ich meine, ich habe zu denen gesagt, ich wusste gar nicht, dass es euch noch gibt. Ich dachte, ihr werdet schon längst weg.
Ja, dachte ich auch.
Ja, uns gibt es wieder. Ne? Weil der hat das, so ein junger Typ hat sich das gekauft und baut das jetzt wieder sehr erfolgreich auf. Und Seox waren halt Schuhe aus meiner Kindheit. Ne? Seox kannte jeder.
Und dann hast du den Schuh selber designt und so.
Genau.
Aber es ist dann, die müssen dann erstmal sich bei deinem Agenten melden? Oder wie
meldet man bei dir? Das ging sogar über meinen Bruder, der auch bei mir in der Firma mitarbeitet. Der hat den CEO von Seox getroffen und dann hat er mich gefragt. Die haben gefragt, ob ich Lust habe, Schuhe zu designen. Mittlerweile hat ja auch die Luna, meine Tochter, schon eine Frauenkollektion gemacht und hatte auch Spaß daran.
Aber was die wollen, ist dein Name und deine Reichweite bei Instagram oder sowas?
Also nee, das wurde jetzt gar nicht besprochen mit der Reichweite bei Instagram.
Also die wollten eigentlich eher...
Die wollen den Namen haben und die wissen ja auch, dass ich Geschmack habe. Ja, sonst würde ich ja nicht so schöne Restaurants oder Hotels entwerfen.
Ja, hast du jetzt irgendwie selber alles beigebracht? Also auch wenn man jetzt hier ist, dein Haus hier auf Mallorca ist ja also schon ziemlich geil und erkennbar so designt. Alles so, wie sagt man, alles
so halt wie in meinem Film. Ne?
Also hast du jetzt alles selber beigebracht?
Ja, das kann man sich nicht beibringen. Entweder hast du ein Faible dafür, für schöne Dinge, ne? Und das sagt man ja über Schützen, dass sie dem Schönen im Leben zugetan sind, ne? Ich habe als Kind, wo ich nicht wusste, dass ich mal im Film arbeite, habe ich mich schon geärgert, wenn ein Film scheiße fotografiert war. Weil es gab Filme, die sahen besonders toll aus, ne? Keine Ahnung, gutes Beispiel mal. Butch Cassidy und Sundance Kid von 68, der war bahnbrechend fotografiert, ganz langbrennweitig mit Gegenlicht, sah ganz toll aus. Und dann guckst du dir so einen deutschen Film an und das sieht alles so flach und armselig aus. Ne? Und ich habe immer gesagt, es gibt keinen Grund, dass ein Film eine tolle Story ist, aber der Film scheiße aussieht. Fand ich zum Beispiel beim Bewegten Mann. Toller Film, aber die Kamera ist so schlecht, das Licht ist so kacke, Das ist so hässlich. Das sieht aus wie bei der Lindenstraße. Ja. Und Knockin' on Heaven's Door, den kannst du heute noch angucken. Der ist großartig fotografiert. Das war mein erster Film und so haben wir es eigentlich immer gemacht. Ja.
Und wenn du jetzt irgendwie ein Restaurant machst, dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie das aussehen soll und versuchst
ich habe dann kein Gefühl darüber, wie es dann geführt wird, weil ich ja keine Ahnung von Gastronomie habe. Aber bis zum Aufsperren, also bis den Laden, der war komplett leer.
In Hamburg ist das, ne? In der Innenstadt?
Genau, komplett.
Barefoot Deli?
Genau. Und jetzt demnächst auch noch Henry Likes Pizza. Wir haben ins Deli noch einen Pizzaladen reingebaut. Der macht jetzt bald auf. Ist ganz toll geworden.
Und das war deine Idee auch? Oder das war dann?
War meine Idee.
Und das Restaurant, da hat man das Gefühl, bist du mehr involviert? Also, dass immer wieder auch bei dir bei Instagram kommt, so das Gefühl,
dass... Ja, das machen Leute. Also, ich poste jetzt bei mir keine Sachen aus dem Restaurant. Ich poste eigentlich nur so private Sachen.
Okay, aber da bist du häufiger oder da bist du
präsenter? In letzter Zeit nicht, weil ich wahnsinnig viel lange in Berlin war. Ne? Durch den Film.
Okay. Und hast du noch irgendwelche anderen so, sagen wir mal, Sachen, die du dir vorgenommen hast, die jetzt noch nicht da sind?
Also ich will auf jeden Fall ein Fertighaus machen.
Was, genau, hast du schon gesagt? Noch irgendwelche Filmideen? Oder?
Und ich würde, mein großer Traum ist, nicht nur ein Donaudampfer in ein Barefoot Boat zu umzuwandeln, sondern ein ganzes Cruise-Schiff. Ne? Ein kleineres Cruise-Boot für junge Leute, weißt du? Mit DJ drauf und dann eben in der Barefoot-Welt.
Und dann richtig sozusagen eine Cruise anbieten, die man dann buchen kann, so wie jetzt, genau, weiß ich nicht, ja, Full Metal Cruise und sowas.
Ja, wie zum Beispiel AIDA oder so, aber eben nicht so ein Riesenschiff, sondern es gibt ja auch kleinere Schiffe für 200, 300 Leute.
Und das aber bewusst für eine Zielgruppe um die 30 oder 20? Oder?
Ja, egal, also es gibt ja auch Leute, die mit 60 jung geblieben sind im Herzen und schöne Dinge mögen. Ne? Und
sprichst du da mit AIDA drüber? Oder
mit AIDA habe ich noch nicht gesprochen, aber werden demnächst Gespräche führen.
Und dann, ich meine, klar, wenn du dann anrufst und sagst, hey, hier ist Til Schweiger, ich hätte mal Lust, dann
kannst du... Das ist nicht garantiert, weil das ist ja dann auch ein Mega-Investment und dann müssen die Leute erstmal, sag ich mal, bereit sein, so ein Geld in die Hand zu nehmen.
Ne? Es ist ja gerade eine Idee, die generell viele so machen. Also die, von Hardrock-Musik auf Schiffen bis zu allen möglichen Künstlern. Also bitte, Maffay hat sein eigenes Schiff. Beobachtest du es dann und siehst dann, okay, das machen
andere... Ich gar nicht. Ich dachte, das wäre exklusiv meine Idee.
Nee, die Typen von Wacken hier zum Beispiel, die machen doch das Festival jetzt auch auf dem Schiff sozusagen.
Okay, aber das sieht bestimmt nicht aus wie ein Barefoot-Boot.
Nein,
natürlich. Die nehmen dann einfach ein Boot und machen da Heavy Metal drauf, aber das ist ja nicht die...
Also du willst wirklich das Boot komplett designen und so.
Genau.
Und nicht nur eine thematische Kreuzfahrt machen?
Nein.
Okay. Das ist aber ein richtig krasses Investment.
Ja, aber das werde ich natürlich nicht machen, aber ich suche dann jemanden, der bereit ist, das zu investieren. Momentan ist... Investoren zu finden, gar nicht so schwer, weil keiner weiß, was er mit seinem Geld macht.
Also
wir haben so viel Geld in Deutschland und zahlst Negativzinsen und die Immobilien sind krass überteuert. Die Leute gucken nach Ideen, wo sie investieren können.
Aber suchst du auch selber für dich also nach Anlagemöglichkeiten? Ich meine, es gibt ja in den USA Beispiele von erfolgreichen Schauspielern, die dann bewusst in Startups investieren oder sich versuchen, sozusagen Silicon Valley-mäßig irgendwo da zu beteiligen.
Das ist ein Gespräch, das habe ich mit meinem Steuerberater so oft gemacht. Der hat gesagt, Till, das Geld, was du in dein Restaurant gestellt hast, wenn du dir da mit dem Geld zur Bank gegangen wärst, hättest du 30 Millionen von der Bank gekriegt, hättest dir ein riesen Mietshaus gekauft in Berlin und könntest jetzt zugucken, wie Geld gedruckt wird.
Ja.
Mit Schulden verdienst du Geld dabei. Sag ich, ja, kann ja sein, aber ich wollte unbedingt das Restaurant aufmachen. Ja. Also, wie gesagt, das habe ich vorhin schon mal gesagt, und das ist keine Koketterie. Geld war noch nie meine Motivation. Ich habe gerne Geld. Ich freue mich auch, wenn Erfolg macht viel mehr Spaß als Misserfolg. Wobei auch der Misserfolg manchmal notwendig ist, dass du dann auch den Erfolg wieder genießen kannst oder auch enjoyen kannst. Wenn alles erfolgreich ist, ist ja auch langweilig. Ja.
Aber so diese ganze Digitalszene, die ja nun seit Jahren immer größer wird, Startup ist ja ein Thema mittlerweile in alten Gesellschaftsschichten, dass du dir sowas angucken würdest, das ist zu weit weg für dich?
Mhm. Bin ja bei einem Startup dabei.
Ja?
Beim Slider Straw.
Was machen? Ein Strohhalm?
Aha.
Echt?
Ja, ein Strohhalm, der reusable ist.
Okay.
Ja, den du, also, das sind praktisch zwei Hälften, die schiebst ineinander. Ne? Und das ist elliptisch, das ist nicht rund. Und dann, wenn du den sauber machen willst, nimmst du die Hälften auseinander, legst in die Spülmaschine.
Und das ist eine deutsche Firma, die dich angesprochen haben?
Und das ist, halt, es gibt ja viele, also sag ich mal, aus Edelstahl oder Glas, die kriegst du aber nicht sauber in der Spülmaschine. It's impossible. Schafft die beste industrielle Spülmaschine, kommt nicht in so einen Strohhalm komplett rein. Das ist unsere.
Aber das ist für dich jetzt kein Thema, was du jetzt öffentlich machst, sondern das ist einfach nur.
Das kommt noch, das kommt.
Aber es ist dann auch, dann ist es halt auch keine richtige Geldanlage, sondern schon irgendwie eine Connection. Du hast jetzt die haben dich gefunden, du hast die jetzt nicht gesucht oder so.
Nee, die sind auf mich zugekommen.
Und ansonsten irgendwelche Aktien kaufen oder so, käme man nicht in Frage.
Ich habe einen Vermögensverwalter, der spielt mit ein paar Millionen rum und das läuft mal besser und mal schlechter. Und also 2008 haben wir viel verloren, ne? Wie alle.
Und jetzt in den letzten 10 Jahren viel gewonnen.
Naja, also ich beschwere mich nicht. So, aber dass ich jetzt da überlege, was für Aktien, das ist nicht mein Ding. Also wie gesagt, zu Geld habe ich keine Affinität, außer dass ich es gerne habe. Aber ich gebe es auch genauso gerne wieder her.
Was ist denn deine zweite Serie, die du vorhast? Also neben dem Kuttner-Buch?
Kuttner ist ja keine Serie, das soll ja ein Spielfilm werden.
Ach so, okay, ich hatte gedacht, weil du hast dann zwei Serienprojekten dran.
Ja. Also ich will nicht zu viel verraten, weil wir sind noch zu sehr am. Eins soll eine Bundeswehr-Serie werden.
Okay.
Soldatenkrieg. Ne? Und das andere ist noch zu geheim, weil das einfach zu geil ist.
Selber ausgedacht oder hatte ich mir angesprochen?
Da hatte ich die Idee, also einfach bei beiden Ideen eigentlich.
Und das Bundeswehr-Ding, wie bist du darauf gekommen?
Ich wollte eigentlich immer einen zweiten Teil machen von Schutzengel, und zwar praktisch ein Prequel, wo die in Afghanistan im Kampfeinsatz sind, wo man sieht, wie Moritz Bleibtreu seine Beine verliert. Also ein Film über Kameradschaft, Mut, Verlust, Angst. Ne? So ein bisschen Megathemen. Aber dann war Schutzengel war zwar für sein Genre sehr erfolgreich in Deutschland, aber eben absolut nicht so erfolgreich, dass man gesagt hätte, wir nehmen jetzt 9 oder 10 Millionen in die Hand und drehen irgendwo in Marokko jetzt einen auf Afghanistan. Weil die Deutschen mögen keine Kriegsfilme und keine Actionfilme.
Du hast ja eine besondere Beziehung zur Bundeswehr, dachte ich, weil du auch schon mal einen Film, ich glaube, in Afghanistan sozusagen gelauncht hast.
Genau, das war ja Schutzengel, ja.
Und also liegt dir das besonders am Herzen irgendwie?
Klar, also weil als ich das den Jungs erzählt habe, und ich bin mit ein paar Befreunde vom KSK, weißt du, mit dem Kommando, Spezialkommando. Mhm. Und die haben gesagt, ey, das wäre geil, wenn du das machst. Wir brauchen unbedingt mal gute Werbung.
Ja, klar.
Das wird aber kein Werbefilm, aber der wird ehrlich, der Film. Also die Serie. Die sagen, ja. Also muss ja nicht im so Jerry Bruckheimer-mäßig in Zeitlupe, weißt du, im Sonnenuntergang mit dem Helikopter hochfliegen. Ne? Nee, das ist mir schon ein Anliegen, weil ich finde das ganz traurig, dass in Deutschland so wenig anerkannt wird, was die Soldaten leisten. Ne? Die sagen immer so, die Leute, sind ja selber schuld. Und dann einer gefallen ist, ja, der hätte ja Feuerwehrmann, der hätte ja auch muss ja nicht Soldat werden. Und ich sag dann immer, Leute, wenn alle so denken würdet wie ihr, dann gibt's keinen, der euch beschützen würde im Kriegsfall, wenn jemand kommt. Ja. Ne?
So. Und das heißt, du hast da irgendwie jetzt den Format, also ein Serienformat rund um die Bundeswehr ausgedacht.
Hm? Genau.
Und das möglicherweise dann, wenn es fertig ist, bietest du das dann irgendwie Netflix oder?
Das gucken wir dann, ja. Erstmal müssen wir das schreiben.
Und glaubst du an, bist du da sehr eng drin? Guckst du jetzt an, zum Beispiel, jetzt gibt es von ProSieben neue Plattform Join, haben die jetzt gelauncht. Beobachtest du sowas, so Medienwirtschaft sehr eng oder eher so aus der Ferne?
Wenn ich mal Zeit habe, gucke ich auch gerne Netflix-Serien, aber das ist eben auch, das merkt schnell, dass das irgendwie eben auch sehr begrenzt ist, die richtig geilen Serien. Ne? Also wenn du eine richtig geile Serie siehst, wirst du ja wieder eine richtig geile Serie sehen, aber es gibt nicht so viele davon.
Was guckst du?
Oh, ich habe jetzt gerade geguckt, People vs. O.J. Simpson.
Ah, okay, das ist krass. Ja, das
mega
ist
super geil. Toll.
Aber ist ja schon ein bisschen Doku-artig.
Nee, das ist voll Drama. Das ist
ja, auf eine Bahn gegeben.
Ja, klar. Ja. Dann habe ich The Killing, fand ich mega genial. 7 Seconds, hast du die gesehen?
Nee.
Den Polizist, der ein schwarzes Kind überfährt und das vertuschen will. Mega intensiv. So vor dem Hintergrund, dass die Schwarzen immer so schnell erschossen werden bei den Kontrollen, ne? Mega tolle Serie, kann ich dir echt nur empfehlen. Jedem, der das hier hört, 7 Seconds auf Netflix. Und dann eben nicht synchronisiert, sondern auf Englisch mit englischen Untertiteln. Dann merkt man, wie geil die spielen. Und man lernt sogar mit Spaß und Freude, ohne es zu merken, lernt man die Sprache.
Also nochmal so Medienbusiness-Frage, jetzt kaufen ja gerade so Investoren die ganzen Produktionsfirmen auf. Also es gibt so KKA, die haben jetzt irgendwie da, siehst du das, dass so diese Private-Equity-Firmen jetzt versuchen sich so Bewegtbild Produzenten jeglicher Art sagen, zu kaufen? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen?
Nee, das habe ich mitgekriegt, diese eine Gruppe da, die sich beteiligt hat an mehreren Firmen und so.
Ja, genau, hier von Günther Jauch die Firma gekauft hat und so. Aber ist jetzt so, wo du denkst, ja, sollen die machen, da ist jetzt...
Wenn jemand zu mir kommt und der Preis stimmt, dann würde ich auch drüber nachdenken.
Würde dann deine Produktionsfirma?
Ja.
Das ist ja dann Barefoot Films, ne? Das ist auch dein Hauptbusiness eigentlich. Also da läuft das meiste drüber, wenn man es richtig versteht, oder?
Ja.
Das ist, der Umsatz schwankt immer so zwischen 10 und 20 mal 30 Millionen.
Ganz, da
je nach Film,
kann ich dir gar nicht genau sagen.
Also es gab mal so irgendwie einen Artikel, oder ich könnte es mal irgendwie, es gibt ja einen Bundesanzeiger, kann man ja reinschauen. Aber es ist wahrscheinlich abhängig davon, was da jetzt an Filmen rauskommt.
Genau. Ob ein Film, wie erfolgreich ein Film ist. Du kannst nicht sagen, wir haben im Jahr so und so viel Umsatz oder so und so viel Reingewinn oder so und so viel Verlust, weil das hängt ganz davon ab, wie performt der Film.
Glaubst du, dass heutzutage so eine Til Schweiger-Karriere nochmal replizierbar wäre? Also, dass jetzt jemand, der jetzt nochmal so einen Weg gehen könnte wie du?
Ja, klar.
Also mit Kino, den Veränderungen dort, mit den Veränderungen auf sozialen Medien, Plattformen und sowas allem?
Absolut. Guck mal, als ich da... Ich war ja jahrelang der einzige Superstar im Kino. Ne? Und dann kam Schweighöfer und dann kam Elias Mbarek. Ne? Und das liegt natürlich jetzt an denen. Der Matthias geht ja den Schritt und macht seine eigenen Filme auch. Elias noch nicht, vielleicht macht er das auch. Wenn er schlau ist, macht er das auch. Ne? Und es gibt ein paar junge Schauspieler, die noch unterm Radar sind, die aber absolutes Zeug haben zum Superstar. Ne? Alexander Fehling zum Beispiel, Emilio Kayanga, oder wie er heißt? Kayanga? Nie gehört, ne? David Schütte. Also es gibt ein paar, die wirklich das Material haben zum Superstar.
Was hat ja aber Bernd Eichinger über dich gesagt? Irgendwie, du bist irgendwie Movistar. Und das, also das würdest du jetzt auch über andere sagen, hey, ja, die haben das auch.
Du brauchst aber, um Movistar zu werden, kannst du der Hübscheste sein und der beste Schauspieler. Und wenn du nicht das richtige Vehikel kriegst, den Film, das Glück zu haben, dass du so eine Rolle kriegst wie Elias in Fuck You Goethe oder ich im bewegten Mann, dann kannst du dich totstrampeln und es wird nichts drauf. Du brauchst Glück. Aber für sein Glück sage ich dann auch immer den jungen Kollegen, du bist für dein Glück auch ein Stück weit verantwortlich.
Und das heißt viel drehen oder?
Nicht nur viel drehen, sondern auch wie man sich verhält. Ne? Wenn mich ein junger Schauspieler fragt, sage ich, hast du ein paar Tipps? Sag ich, der erste Tipp, den ich hier gebe, ist, schreib deine eigenen Geschichten auf. Ja, ich kann nicht schreiben. Dann such dir Leute, die es kann. Und geh mit deinen Kumpels, setzt euch eine Woche hin und überlegt eure lustigsten, eure bewegendsten, eure spannendsten Geschichten und such dir jemanden, der es schreiben kann. Das ist der Punkt Nummer eins. Der zweite, noch wichtiger ist, freu dich für den Erfolg von anderen. Ne? Also sei nicht missgünstig und neidisch, weil neidisch bringt dir überhaupt nichts. Wenn du neidisch bist, kriegst du nur schlechte Energie. Also du wirst nicht erfolgreicher, du wirst nicht hübscher, du wirst nicht muskulöser, du wirst nicht, wenn du jemand anders das beneidest, sondern wenn du dich für den freuen kannst, hast du ein positives Gefühl. Ne? Das checken die meisten Leute aber nicht. Ne? Das habe ich meinen Kindern schon, mit 4 Jahren habe ich denen das schon beigebracht. Und wenn du nämlich neidisch bist und missgünstig und die ganze Zeit mir denkst, warum spielt der die Rolle? Ich wäre viel besser für die Rolle. Dann strahlst du das auch aus. Und so Menschen wie ich habe keine Lust, mich mit so Leuten zu umgeben. Ich hab Lust, mich mit schönen Leuten zu umgeben. Also mit schönen meine ich jetzt
nicht. Charakterlich,
ja.
Aber glaubst du, dass ist dann, sagen wir mal, wenn man gut schauspielern kann und auch gut aussieht, dass dann der dritte Faktor muss ja dann sein, man muss halt auch irgendwie so ein bisschen Unternehmer seiner selbst sein und darf halt scheinbar, wenn du es so sagst, nicht warten, dass jemand kommt und eine Rolle, muss halt versuchen.
Also viele verschwenden ihre Energie, weil sie sich beschweren über ihren Agenten und sagen, hey, ich brauche eine neue Agentur, die machen nichts für mich, ich höre auf zu jammern.
Bau dir
selber. Ja, genau.
Gibt es denn da so jetzt schon Beispiele, wo jemand über YouTube oder so, sagen wir mal, eine Grundreichweite hat, sich selber gebaut hat? Gibt es sowas? Also
ich kenne bis jetzt, vielleicht gibt es YouTuber, die super vor der Kamera spielen, aber ich habe bis jetzt noch keinen kennengelernt. Ne? Also.
Oder jemand, der sozusagen, also wie würde man das dann machen? Man baut dann selber einen Film und lässt sich ein Drehbuch schreiben und dann muss man ja trotzdem das Geld bekommen irgendwoher.
Ja, dann gehst du hin, wenn du ein geiles Drehbuch hast, wenn du ein richtig geiles Drehbuch hast, dann wird das verfilmt. Weil das Drehbuch ist ja das Gold, auf dem die ganze Branche gebaut ist. Das ist das Fundament. Ne? Ohne geiles Drehbuch findest du keine geilen Schauspieler, die Lust haben, das zu spielen. Findest du auch keinen, der das finanzieren will. Aber wenn du ein richtig tolles Drehbuch hast, wie wir damals mit Knockin' on Heaven's Door, das wollten alle haben. Ne?
Also das heißt, eigentlich ist dann so ein bisschen der Schlüssel, Drehbücher zu entdecken und irgendwie zu sourcen?
Zu sourcen oder eben auch selber zu schreiben.
Okay, dann ist es also dann die Kunst, gut aussehen, Schauspielern können und Drehbücher schreiben können.
Nicht nur gut aussehen und Schauspielern können, es kommt noch was dazu und dafür kann keiner was. weil er so geboren worden ist. Das ist Talent und Charisma. Ne? Ich sage immer, jeder Mensch kommt mit einem gewissen Quantum an Talent auf die Welt. Und jeder Mensch hat irgendwelche Talente. Viele haben leider nicht die Chance, ihr Talent zu entdecken, weil sie, keine Ahnung, weil sie so viel arbeiten müssen und gerade so über die Runden kommen und gar nicht merken oder die Zeit haben zu sagen, ach, eigentlich wäre ich doch super. Und so ist ja auch unser Schulsystem. Unser Schulsystem stopft alle in ein Ding und sagt nicht, wir gucken jetzt mal, der muss ja keinen, warum, der kann doch eine 6 in Mathe haben, der hat aber ein Talent, ein musisches Talent, das wird jetzt gefördert. Ne? Aber so ist es nicht, ne, in Deutschland, leider.
Okay.
Also du brauchst ein gewisses Maß an Talent. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Fußball. Ne? Du kannst als Berti Vogts, der war Weltmeister, war Verteidiger und der hat wirklich alles nur abgegrätscht. Ne? An dem kamst du nicht vorbei, der hieß ja der Terrier. Mhm. Fußballerisch zwischen ihm und Franz Beckenbauer waren Welten. Ne? Aber trotzdem sind beide Weltmeister geworden. Das ist, was ich meine.
Ja, klar. Also das heißt, du sagst auch, ein Schauspieler kann sich das, also so Hustling oder kann sich das erarbeiten?
Du kannst an deinem Talent, das kannst du honen, also du kannst dran feilen, aber du kannst aus einem mittleren Talent kein Supertalent machen.
Wer ist denn für dich so?
Leonardo DiCaprio, der kann nichts dafür, dass er so geil spielt. Der ist auf die Welt gekommen. Ne?
Und sag mal ein Beispiel, wo du sagst, da hat jemand eine Karriere sich wirklich hart erarbeitet?
Til Schweiger.
Okay.
Ich hatte auch sau viel Glück, ne? Aber für sein Glück ist man, wie gesagt, auch ein Stück weit selber verantwortlich. Und ich kann es jeden fragen. Also es gibt, glaube ich, in der Entertainment-Branche keinen, der härter arbeitet als ich. Aber ich empfinde es eben nicht als harte Arbeit, sondern als Spaß.
Und das heißt dann morgens irgendwie nachts durcharbeiten, mega präzise nachgucken?
Mein Film ist seit 5 Tagen, wir haben vorgestern in Hamburg einen letzten Drehtag gehabt bei mir im Restaurant. Vorher in Berlin waren wir vor 5 Tagen fertig und der Film hängt an einem Stück und ist so gut wie fertig. Und da brauchen andere 1,5 Jahre für.
Okay, das heißt, dann hast du das schnell hingekriegt oder schnell gedreht?
Schnell gedreht und schnell geschnitten.
Okay, und trotzdem bist du jetzt im Detail oder ist es für dich mega intensive Arbeit gewesen wahrscheinlich?
Ja.
Und dann bist du Tag und Nacht da am Machen?
Absolut. Also wenn ich einen Film mache, schlafe ich selten mehr als 3 Stunden.
Über Wochen?
Ja. Und wahrscheinlich bin ich deswegen jetzt auch erkältet, weil jetzt sagt der Körper, Dude, gönn mir mal eine Pause.
Und jetzt habe ich gelesen, musst du dich eigentlich in Form bringen angeblich für einen Actionfilm. Müsstest du, der wird jetzt eh verschoben insofern.
Ja, aber ich wollte heute ins Gym und das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich so Halsschmerzen habe.
Aber das heißt, du musst richtig jetzt wieder sozusagen an den Körper arbeiten und pumpen, dass du irgendwie...
Ja, das Pumpen ist ja gar nicht das... Ich habe ja als Jugendlicher wahnsinnig viel Sport gemacht und... Es gibt ja das berühmte Muscle Memory, auch wenn ich lange nichts gemacht habe und dann wieder anfange, dann ist das ganz schnell wieder da. Das Schlimme ist, oder das Harte ist, nicht das Pumpen, sondern die Ernährung. Ne? Auf Sachen zu verzichten, auf die du totalen Bock hast. Ne? Wie zum Beispiel Pizza oder Pasta oder geiles Brot.
Okay, aber das ist Wein. Okay, das ist also wie beim Sportler, aber dir am Ende selbst jetzt.
Dann, wenn du da so einen Film machst, ja.
Und musst du dann noch irgendwie schießen lernen oder sowas?
Das kann ich.
Also alles schon drauf gezogen in den letzten Jahren, logisch.
Ich habe dafür Schutz. Ich habe vorher schon oft geschossen. Ich bin ja auch Sportschütze und aber ich habe ja für Schutzengel habe ich ja mit den amerikanischen Elitesoldaten trainiert, wochenlang.
Okay, also das ist dann auch dein eigener Anspruch, das so richtig geil zu können. Ne?
Das ist mein Anspruch, ist immer die Rolle, die ich spiele, so wahrhaftig wie möglich zu spielen. Ne? Und wenn du jetzt, sage ich mal, einen Kommandosoldaten spielst, der die Waffe nicht richtig halten kann, macht keinen Sinn.
Okay, also.
Da gibt es genug von, weißt du?
Also, es ist halt ein sehr komplexer Lebensentwurf. Man muss auf der einen Seite irgendwie so Business-Entscheidungen treffen und sich irgendwie Geld besorgen und mit Investoren sprechen. Auf der anderen Seite muss man dann irgendwie seinen Körper in Schwung bringen, dass man vor der Kamera gut aussieht. Das ist halt ein weiter Stretch.
Das ist ein Stretch, der ist nicht immer einfach.
Aber es ist wahrscheinlich das, was es so geil macht, oder?
Ja.
Alles klar, okay.
Okay.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Eine letzte Frage, ja. Die können wir rausschneiden. Aber ich habe, als irgendwie ich das im Büro erzählt habe, haben alle gesagt, und wohnt der Jan Ulrich wirklich nebenan?
Der hat hier gewohnt, hier im Nachbarhaus.
Aber ist weg jetzt?
Der ist dann nicht zurückgekommen. Ich habe dann danach, als er wieder kam und einfach nahtlos da weitergemacht hat, wie vorher, habe ich da einen Zaun hingebaut, in so einen Stacheldrahtzaun. Das sieht aus wie Guantanamo Bay. Und the minute this thing was done, hieß es, er kommt nicht mehr wieder. Ja, also das Haus steht leer, das ist ja ein Mietshaus. Und Der sucht Tendering nach einem Nachmieter.
Oh, könnte unter dem Nachbar werden hier.
Wir lassen jetzt erstmal den Zaun stehen, da weißt du ja jetzt noch ein Ziel. Nein, aber Jan geht's wieder gut. Der macht seitdem, hat einen Zug gemacht und alles und trinkt keinen Alkohol, nimmt keine Drogen und ich kriege immer mal so ein Update vom seinem besten Freund aus Süddeutschland.
Okay, also du bist doch wirklich ein absoluter Family Guy, so, ne? So Freundschaften und so, das ist für dich schon.
Das war ja so schlimm, weil Jan ist ja, also der war halt nicht mehr er selbst, ne? Der war wie von einem Dämon besessen, ne? Weil er ist ja als Mensch, ist er ja wirklich ein reizender Mensch, ne? Wahnsinnig toller Familienvater und Freund und großzügig, ehrlich, bisschen naiv, aber wahnsinnig gutes Herz, ne? Und das dann zu sehen, wie der dann so durchdreht wegen diesen ganzen Scheißdrogen.
Wie ist das eigentlich in die Presse gekommen? Also ich meine, das ist ja, wenn das jetzt hier, ihr seid ja hier am Ende der Insel sozusagen, irgendwo, da ist ja, ja. Hat er das bewusst?
Nee, das war, wir waren hier, wir hatten dann, als es hier eskaliert ist auf meinem Grundstück, ich habe ihm gesagt, du kommst nicht mehr auf mein Grundstück, er ist ja trotzdem gekommen und dann ging das hier bis zur physischen Auseinandersetzung, ne? Und das ging über mehrere Stunden. Und ich habe dann gesagt, wenn dich jetzt nicht verpisst, rufe ich die Bullen. Und dann kam irgendwann die Bullen. Er sagte, ich kenne den Chef von der Guardia Civil, die machen mir gar nichts. Weißt du? Die wollen, also wisst ihr, wer ich bin, die einfach nur Schandstellen drauf. Ne? Und dann haben wir hier 7 Stunden in der Hitze gestanden und sind immer wieder, und die sprechen ja alle kein Englisch, die spanischen, mallorquinischen Polizisten. Dann kam irgendwann mal einer, musste dem alles wieder sagen. Und dann, 7 Stunden. Und dann haben sie uns auf die Wache mitgenommen. Und dann musste man nochmal alles sagen. Wir wollten essen gehen und der Tag war so richtig abgefuckt, ne? Es ging 11 Stunden lang. Also. Und dann ruft mich einer an von der Bild-Zeitung und sagt, ich habe gehört, der Jan Ulrich hat dich mit Eisenstange angegriffen. Also totaler Bullshit, stimmt überhaupt nicht. Aber in diesem Moment habe ich gesagt, ja, aber da war schon was, aber das war es nicht. Ne? Ja. So.
Das heißt, es ist ja Wahnsinn, dass die Bild-Zeitung auch hier sozusagen die mallorquinische Polizei scheinbar im direkten Kontakt hat.
Keine Ahnung, wer da das durchgesteckt hat.
Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, gerne.
Jo. Ciao, ciao.
Wenn ich eines Tages alt bin und auf mein Berufsleben zurückschaue, werde ich wahrscheinlich mit die schönsten Erinnerungen haben an die Abende im Bootshaus in Köln bei unserer OMR Aftershow Party. Es waren wirklich bislang so viele coole Abende und es kommt ein neuer auf uns zu. Am 11. September ist es wieder soweit. Es ist der Abend des ersten Demexco Messetages. Wer Lust hat, dabei zu sein, ich würde mich freuen. Who the fuck is HP Baxter? Digitalism, Oli P., die alle kommen auch. Und auf unserer Website omr.com gibt es alle Infos. Auf geht's.